Heute im Podcast Abteilung Basketball zwei Ulmer Trainerlegenden, wobei der eine gerade mit Hamburg in die erste Liga aufgestiegen ist. Außerdem spielen wir Mini-Goethe und lösen unser Gewinnspiel auf. Was machen Hoshi und der Goofy-Schlacks denn nun? Außer Basketball haben die doch nichts zu tun. Die Symphonie Basketball ist Jazz ist nun zu Ende. Das kann nicht sein. Ganz sicher geht hier niemand in Rente. Lieber Kearney, sei unbesorgt, denn es trügt nicht der Schein. E-Sports wird es wohl niemals sein.
Bravo.
Guten Tag in die Runde.
Guten Tag.
Das war, ich finde, die Idee war echt gut von uns mit diesen
Gedichten. Von dir, von dir.
Ja, gut.
Ehre wem Ehre gebührt.
One Team, One Dream. Also, das war Lukas Lösch und das war schon mal ein starker Einstieg in unser Gewinnspiel zum Thema Dirk Nowitzki und wer die Biografie von Jürgen Calver bekommt. ja, also wir haben ja gesagt, worüber wir am lautesten lachen müssen. Oder du ungefähr, was uns am besten gefällt, denn der bekommt die Nowitzki-Biografie. Lukas, das war ein guter Einstieg. Wir haben natürlich mehrere.
Ja. Wirst du sie alle rezitieren?
Wir werden sie alle, du wirst ja auch vor, du wirst auch was vorlesen, aber so nach und nach, also so
okay.
Dröppche vor Dröppche.
Mhm. Das ist gut. Was machen wir bis dahin?
Wir reden über. Oh, wir haben so viel. Heute ist ja eigentlich, muss man nur so sagen, heute ist Ulmer Tag. Kennst du übrigens alle Fanrufe von allen Mannschaften in der BBL?
Auf gar keinen Fall.
Du schon? Ich bin mal durchgegangen, die Liga, und so ganz sicher bin ich mir bei manchen dann auch nicht. Also man hört das zwar immer wieder, also klar in...
Es kommt einem auch bekannt vor, wenn man es hört, aber... Genau.
Also in Berlin rufen sie tatsächlich Alba,
ja.
Was...
Für einen Sponsor. Großartig.
Für einen Sponsor ist
also da ist die Identifikation ja, genau. Wirklich enorm.
Die rufen nach dem Müllentsorgungsunternehmen die ganze Zeit.
Ja, aber das ist
wirklich großartig.
Es wird einfach so assoziiert mit der Marke oder mit dem Club. Deswegen.
Also ich glaube, dass viele Menschen noch. Das wünschst du dir als Sponsor. Also dass man in Bamberg zum Beispiel Brose ruft die ganze Zeit, aber die rufen halt Bamberg.
Die rufen Bamberg.
Die rufen Bamberg. Ja. Oder in Oldenburg, die rufen das gleiche wie in Bonn. Baskets. Die rufen auch nicht EWE oder Telekom. ja, und Ulmer finde ich halt insofern ganz gut, weil das natürlich dieses Ritual ist, dass alle vier Himmelsrichtungen dort immer wieder sich abwechseln mit dem Ulmer Schlachtruf. Und heute ist
Du weißt, wer das noch macht in einem anderen Sport, in einem großen Stadion hier um die Ecke.
Nein.
Bin die ich auch nie. Eine Basketballabteilung haben.
Ach so, aber da bin ich nie in dem Stadion.
Ja, die machen das auch.
Ja?
Na klar.
Die rufen
Bayern.
Die rufen Bayern. Ja, also heute ist ja quasi, Sektoren, heute ja. Ist eine Art Ulmer Sendung.
Denn finally.
Es war gar nicht so geplant und irgendwie, als beide zugesagt haben, dachte ich, das ist ja lustig.
Da also, dachtest du.
Das ist natürlich perfekt.
Das ist wirklich perfekt.
Ja, voll.
Die beiden Ulmer Trainer der letzten 127 Jahre.
Das ist korrekt.
Hintereinander.
Mhm.
Mike Taylor und Thorsten Leibenhardt werden ja heute hier.
Du hast es verraten.
Ich habe es verraten. Mike Taylor als Aufstiegstrainer der Ulmer, ist mit Ulmer aufgestiegen damals in die erste Liga und jetzt mit den Hamburg Towers aufgestiegen.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Diese Mannschaft.
Auch an die Nürnberger, Nürnberg Falcons.
Ja,
ja.
Wobei
mit
Vorbehalt, dort könnte es sein, dass es mit der Lizenzierung vielleicht Probleme gibt. Das wird in dieser Woche entschieden, also wieder mal das alte Thema, Dienstag hier Aufzeichnung und in dieser Woche wird irgendwann die Entscheidung fallen, ob Nürnberg die Lizenz
bekommt. Der Vorteil ist am nächsten Dienstag, dass wir es dann wissen, weil der nächste Dienstag nach der Entscheidung ist. Das heißt, der Dienstag hat auch Vorteile, denn er ist manchmal auch nach Entscheidung. Du verstehst?
Okay. Das passt, dazu passt,
bin verwirrt.
Dazu passt unser nächstes Gedicht.
Oh ja, sehr gut.
Ihr beiden seid ja eine heiße Truppe. Wechselt in einer Stunde glatt x-mal die Regeln. Lass ich sie mir dadurch versalzen, meine Suppe? Nein, so einfach bin ich nicht rauszukegeln. Für die derzeit vielleicht bemerkenswerteste Sportlerpersönlichkeit kämpfe ich um mein Glück und wünsche Dirk alles Gute für die nun kommende Zeit.
Auch gut. Ich glaube, das war die erste Einsendung.
Weiß ich nicht genau, aber jedenfalls Kritik an uns auch. Matthias Rösch war das.
Perfekt organisiertes.
Wechselt in einer Stunde glatt x-mal die Regeln. Naja, wir haben spontan uns für dieses Gewinnspiel entschieden.
Kann es eigentlich sein, dass du diese Mails aus dem Postkasten verschoben hast?
Ach so, ich habe wenn ich bei mir einen Ordner, ich habe bei mir einen Ordner eröffnet.
Ah, ja, dann sehe ich jetzt nicht
mehr. Ach, dann sind die ja nicht mehr drin oder was?
Nein, nein, die sind hier nicht.
Wenn ich.
Du hast die wahrscheinlich lokal irgendwo hingezogen. Also ich kann nichts vorlesen mehr. Ist alles raus. Haben wir gerade gedacht.
Aber so, wenn ich die Mails in, ich habe ein neues Postfach angelegt.
Anscheinend ein lokales.
Ja, und wenn ich die da reinschiebe, dann sind die von dem gemeinsamen Postfach weg.
So ist es ja.
Was mache ich jetzt? Soll ich die alle markieren und dann als ungelesen? Wie macht man das dann?
Solange sie in diesem Ordner sind,
löschen
sind sie auf deinem Rechner.
Das wäre blöd. Wie machen wir das denn jetzt? Das war nicht meine Absicht. Du sollst auch vorlesen.
Du kannst sie nochmal forwarden.
Ich kann sie forwarden. Oh. Wahnsinn. Ich lösche wahrscheinlich gleich in dieser Verzweiflung alles. Also wir haben... natürlich auch, also wir könnten auch zumindest in Ansätzen über Bamberg sprechen.
Puh.
Das ist ein schwieriges Thema aus zweierlei Hinsicht. Zum einen haben wir bei Magenta Sport mit der Champions League nicht viel an der Mütze. Aber wir als Basketballfans sehr wohl.
Wir haben beide geschaut.
Wir haben beide
solange geschaut. Solange es möglich war.
Und tatsächlich bin ich voller Entsetzen gewesen, ob des Halbfinalsauftritts von Brose Bamberg. Jetzt ist das Problem, dass die morgen Abend schon wieder spielen in der Easy Credit BBL gegen Oldenburg. Und wenn die jetzt dann mit 30 gewinnen, was ich nicht glaube, ist dann halt dieser Auftritt auch wieder obsolet.
Jein, also es ist schon ein Thema. Ich habe da auch eine passende Voice of
Germany
Einsendung.
Okay.
Die können wir da eigentlich in dem Zusammenhang gleich mal uns anhören.
Ja.
Hallo, ihr zwei. Jan aus Berlin-Morbid hier. Frage ist, was haltet ihr von der europäischen Saison der deutschen Vereine? Weil Würzburg im Finale gescheitert, im Europe Cup. Und Bamberg hat es in die Champions League Final Four geschafft, direkt ausgeschieden. Alba im Finale gescheitert. Bayern hat es knapp verpasst, in die Playoffs der Euroleague zu kommen. Jetzt ist die Frage für mich, ist das eine erfolgreiche Saison, weil alle so weit gekommen sind? In jedem europäischen Wettbewerb waren deutsche Vereine lange noch irgendwie relevant. Oder ist es eine Enttäuschung, weil alle am Ende dann doch gescheitert sind? Was meint ihr?
Tja, sehr gute Frage. Ne?
Absolut. Vielen Dank, Jan aus Morbid.
Generell... Ja, man kann nicht sagen, es war für die deutschen Vereine eine schlechte Saison. Man kann nicht sagen, es war eine sehr, sehr gute. Es war so ein Mittelding.
Ich finde bei Berlin hatte, glaube ich, gut, die Bayern muss man so ein bisschen ausklammern. Das war die Rookie-Saison in diesem Format in der Euroleague. Da hätte auch keiner gedacht irgendwie, dass sie so lange um die Playoffs mitspielen. Vor allem nach diesem allerersten Spiel gegen Anadolu.
Ich habe mir nochmal Gedanken drüber gemacht, weil ich für einen Fanmagazin, der Bayern interviewt wurde und dort auch explizit gefragt wurde, was ich von dieser Saison...
Gibst du das Magazin raus?
Was ich von dieser Saison halte.
Ja. Was war dein Fazit?
Mein Fazit ist, sie sind nicht schlechter als Žalgiris Kaunas. Vom Talent her und Žalgiris Kaunas ist in den Playoffs. Insofern ist es auch eine Geschichte, wo man sagt, ja, das war schon gut, aber wenn man es genau nimmt...
Wäre mehr drin gewesen. Gefühlt auch, ja. Da stimme ich dir absolut zu. Žalgiris ist immer so, es ist so ein tougher Vergleich, weil die spielen da auch seit 1000 Jahren in dem Wettbewerb und haben halt diese viel zitierte Basketballkultur, die sie halt mitbringen. Ich glaube, Erfahrung macht einfach sehr viel aus in der Euroleague. Und da haben sie sehr viel Lehrgeld bezahlt. Das glaube ich. Aber ich bin prinzipiell bei dir, dass, als man dann gesehen hat, als diese paar Spiele es wirklich gut lief, da hatte man schon das Gefühl, ja okay, Playoffs sind wirklich in Greifweite, vor allem in diesem Jahr, in dieser Konstellation, weil ja viele gute Spieler die Euroleague verlassen haben. Gut, das sind die Bayern. Berlin, glaube ich, hättest du vor dem ersten Spiel im Eurocup gesagt, ihr kommt ins Finale und verliert im allerletzten Spiel. Gut, das will keiner unterschreiben, aber trotzdem hätte man gesagt, wow, okay, Eurocup-Finale ist schon auf jeden Fall eine Leistung. Natürlich mega bitter einfach trotzdem.
Mega bitter, ja.
Dass das letzte Spiel verloren geht.
Vor allen Dingen, so viel besser ist. Gut, Valencia war vielleicht das bessere Team.
Okay. Ja. Das erfahrenere Team,
das erfahrene Team.
Berlin ist einfach verdammt jung. Also die haben nochmal das Erfahrungsthema kommt da auch extrem
zum Tragen. Also die größte Enttäuschung ist eigentlich für mich Bamberg, weil...
Man muss es leider so sagen.
Ja, ne? Weil sie haben mit Ach und Krach die, glaube ich, stärkste Mannschaft des Turniers mit AEK Athen geschlagen.
Das war deren Höhepunkt in diesem Wettbewerb, muss man auch sagen.
Und dann hier... Also Bologna, das musst du schlagen. Ja, eigentlich. Also da kannst du dich, das geht gar nicht.
Grüße an Sascha Djordjevic und Gratulation.
Ja, also da hat mich vor allen Dingen, also da muss ich, es gibt ja enorm viel Resonanz im Netz, bei Social Media
da
von enttäuschten Bamberger Fans. Da muss ich auch sagen, also die Enttäuschung kann ich nachvollziehen.
Elias Harris mit einem sehr ausführlichen Post.
Harris hat sich dann zu Wort gemeldet und sozusagen gesagt, das haben wir nicht mit Absicht gemacht. Das glaube ich. Natürlich verlieren die nicht mit Absicht und erzielen auch nicht mit Absicht nur 52 oder 50 Punkte. Aber die Art hat mich schon gewundert. Also da war...
Ich war ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt.
Ich war ratlos und ich hätte, ganz im Ernst, ich hätte mal einen Stucky gebracht. Ich hätte Hickman in der zweiten Hälfte auf die Bank gesetzt und den Stucky als Kettenhund mich da reinbeißen lassen. Du musst
defensiv,
aber,
aber die Offensive war auch ein Riesenproblem.
Ja, aber warum bringst du denn nicht Stucky? Der bringt dir Energie, der reißt die Mannschaft mit. Der Hickman ist da rumgelaufen wie ein Wachkoma-Patient. Also mal im Ernst, das war nicht in Ordnung. Oder ein Schmidt hat auch nicht gespielt.
Ja, ja.
Warum gerade auf diesen Guard-Positionen waren sie ein bisschen wackelig unterwegs? Und da kam nichts
außer von Saison Rice. Schon, ja.
Also mich hat da auch das Coaching ein bisschen irritiert. Also weil es so, es war, sie haben dann in der zweiten Hälfte so gespielt, als wäre es eine Best-of-Five-Serie. Von wegen, ja, dann gewinnen wir halt das Nächste. Ja, aber da ist kein Nächstes. Da ist leider, das Gatter-Tor ist zu.
Also was mich schon ein bisschen gewundert hat, sie haben ja eine gute Offensive. Also wenn Rice auslässt, hast du vielleicht ein gutes Rubic-Spiel, ja. Du hast Bryce Taylor.
Und noch eine Sache muss ich jetzt hier mal anmerken beim Coaching.
Ja, bitte.
Warum kommt Rubic ständig von der Bank? Ende erstes Viertel.
Ja, das verstehe
ich. Augustin Rubic, ja. Der fast eine MVP-Saison spielt, den bringst du rein bei minus 10. Der muss starten in so einem Spiel.
Ja,
du musst mit der besten Kapelle da
antreten. Wobei man nicht, war er komplett fit, ja.
Das weiß ich nicht.
Weiß man nie.
Aber aus Beobachterperspektive gehe ich davon aus, dass alle, die da spielen, fit sind. Mhm. Ob da jemand 10% Muskelzucken hat, interessiert mich in dem Moment nicht.
Aber in so einem Spiel musst du alles in die Waagschale werfen, klarerweise. Rubic kann die Offensive geben. Er kann dir eigentlich alles geben. Und das hat schon gefehlt, ja. Definitiv.
Also, ich weiß nicht, die Starting Five fand ich nicht gut. Also ich weiß, dass Perigo das gerne macht. Alexander bringt, Olindi. Ja,
das ist so ein bisschen Trinkieri-Move ja auch.
Ja, aber ich weiß es nicht. Also, man kann im Nachhinein immer schlau daherreden. Das ist unser Problem. Wir sind auf der Couch.
Unsere Aufgabe.
Wir sind auf der Couch, die Füße liegen hoch. Wir sehen unser 3000. Basketballspiel in unserem Leben und sagen, ja Leute, springt doch einfach ein bisschen höher und trefft einfach ein bisschen genauer. Kruzi Fünferl.
Ja.
Ja, insofern kann ich das nachvollziehen. Ich bin sehr gespannt auf Bamberg-Oldenburg morgen Abend. Ich bin vor Ort und werde...
Du bringst frische Eindrücke mit am Dienstag danach.
Frische Eindrücke.
Kannst ja auch Leute grüßen.
In Bamberg?
Ja, dann, oder vielleicht wirst du gegrüßt.
Lies doch mal was vor. Ihr habt ein paar weitergeleitet. Ja? Bis jetzt liest du mal eine vor.
Aha, warte.
Ich kenne die nämlich. Ich lese die. Ich habe mir so ein bisschen gespingst, aber ich wollte mir den ersten Eindruck nicht vermasseln und habe die einfach... Jetzt lese ich die vor, ohne die vorher
gelesen. Oh, eine Mail aus Innsbruck, die muss ich aus Prinzip lesen.
Machst du das dann mit Dialekt?
Nein, auf keinen Fall.
Bitte, einmal.
Auf Tirolerisch oder was?
Ja, das wollen unsere Hörer.
Ich bin ja kein Tiroler.
Das ist doch wurscht, ihr sprecht doch alles
gleich. Ich bin kein Tiroler, bist kein Mensch. Sprecht doch alle gleich, was du...
Ich weiß, dass Vorarlbergerisch ist schon was anderes, das weiß ich.
Tirolerisch ist auch sehr was anderes, Oberösterreich ist sehr was anderes, Steirisch ist komplett anders und Kärntnerisch, jetzt darüber
wollen wir nicht sprechen. Unsere Hörer wollen doch wissen, wie du im normalen Leben sprichst, also mach doch mal Dialekt.
Ich habe so ein künstliches Idiom mittlerweile mir angeeignet, ich habe gar nichts mehr, so wirklich.
Mach mal, komm. Oder in beiden Fassungen, Hochdeutsch und Tirolerisch.
Tirolerisch kann ich wirklich nur ganz schlecht nachmachen.
Ist doch egal.
Ich lese es mal vor, okay? Mhm. Auch wenn die Defense einem Drehkreuz gleicht, ist sein Dreier noch gut geeicht. Egal ob off the glass, swish oder mit Ring, mit seinem Flamingo-Shot ist Dirk immer noch der King. Mit all seinen Leistungen auf und neben dem Court fragt man sich, warum ist er noch nicht auf Alex Soundboard? Gute Frage eigentlich.
Ja, ich kann ein Geheimnis ausplaudern, was jetzt kein Geheimnis ist. Selbstverständlich habe ich mich die letzten 6 Monate darum bemüht, Dirk Nowitzki hier hören, zu Wort kommen zu lassen. Es ist mir nicht gelungen.
Noch nicht.
Denn er sitzt wahrscheinlich mit den Kindern von Friedo Frey jetzt nachmittags so bei Kaffee und Kuchen. Ja. Und fragt die, sag mal, habt ihr auch hier von den Dächern und Körnern immer diese Anfrage?
Und sie hören immer Musik dazu.
Genau, also aber wir treffen Dirk ja in China und dann sind wir wieder verhaftet. Ende aus.
Definitiv, definitiv. Was wäre denn fürs Launchpad, was wäre der Dirk-Saga aus 21 Jahren?
Du meinst, Karriere? Was er wirklich mal gesagt hat?
Naja, wenn wir ein Sample nehmen würden, so wie wir es ja gerne machen.
Du hast eins, oder was?
Nee. Also, wenn wir jetzt, du weißt ja, in welchem Stil wir Sachen hier drauflegen. Also, so.
Magical. Oder I love so much the game.
Das heißt, ich müsste mir jetzt alle Interviews mit Dirk Nowitzki abrufen? Oder?
Ja, kommt dir irgendwas?
Nein.
Weil er.
Oh, We Are the Champions, wenn er also das singt.
Auf dem Balkon.
Oh ja, das brauchen wir. Okay, kommt nächste Woche.
Der schrägste Singsang.
Das, da war er, glaube ich, nicht mehr hundertprozentig.
Ist anzunehmen, ja.
Nüchtern. Das war.
Aber sehr gut, der gefällt mir schon mal sehr gut.
Der gefällt mir auch sehr gut.
Ja.
Dann kommt jetzt hier noch eins von Yannick Netscher. Die WM in China steht vor der Tür. Das wäre doch für Dirk die letzte Kür. Noch einmal in zu kurzen Betten pennen und im Training mit Dennis um die Wette rennen. Doch leider macht der Diggler Schluss und gibt dem Körny zum Abschied noch einen Kuss.
Den finde ich ziemlich gut. Aber du hattest einen Fehler drin beim Vorlesen. Das heißt.
China,
Junge,
China! China. Natürlich heißt es China. Also mit den kurzen Betten, das finde ich sehr nett.
Ja, das finde ich auch gut.
Sehr nett. Ja, Yannick, sehr gute Chancen, würde ich sagen. Lukas Lösch und Yannick Netscher liegen leicht in Führung, würde ich mal sagen. Ich bin nicht ganz sicher, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So. Also, Bamberger Thema haben wir abgehakt, von wegen, da ist die Enttäuschung groß. Wiedergutmachung gegen Oldenburg, Schnick, Schnack, Schnuck.
Ganz und kurz noch ein Satz zu Würzburg. Kam auch vor in den internationalen Wettbewerben. Hat verloren gegen Dinamo Sassari.
Sehr, sehr ärgerlich mit der Verletzung von Jordan Hals. Mhm. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Ich glaube, mit Hals hätten sie das Ding gewonnen. Aber Anerkennung und Respekt für Würzburg, die Mannschaft, die eine Zeit gebraucht hat.
Hätte ich ihnen nie zugetraut, ehrlich gesagt.
Aber da waren auch ein paar Mannschaften bei, die man erstmal schlagen muss.
Ja. Also generell, sie spielen eine sehr, sehr gute Saison, sind immer noch im Playoff-Rennen.
Ist ein guter Coach.
Ist ein guter Coach.
Also Wucherer.
Dennis W.
Der macht schon auch aus Gemüsebrühe eine schönes Süppchen ab und zu. Also das ist wirklich einer der ich glaube, der ist nochmal für ein anderes Level auch gut, der Dennis.
Auch ein gutes Thema, was mich auch noch einmal zu Voice of
Germany
bringt, weil deine letzte Analyse, wer aller kommt und wer geht im BBL-Trainerkarussell, hat ja auch für eine gute Resonanz gesorgt. Und auch das Thema deutsche Coaches versus ausländische Coaches finde ich ganz spannend und da haben wir auch eine Einsendung bekommen.
Hallo Alex, hallo Michael. Michael, du hast im letzten Podcast deine sehr interessanten Prozentschätzungen abgegeben zum Thema Trainerkarussell im Sommer. Wer bleibt und wer geht? Und mich würde interessieren, da wir jetzt in den letzten Jahren sehr prägende Trainerfiguren in der Liga hatten, die nicht aus Deutschland stammen. Mit Trinchieri aus Italien und jetzt halt Perego als sein Schüler in Anführungszeichen bei Bamberg und Aito bei Berlin natürlich, mit dem, was immer als spanischer Basketball bezeichnet wird. Und dann kann man dann ja noch Pedro Calles so ein bisschen mit in die Ecke stellen. Würde mich jetzt interessieren, ob ihr beide der Meinung seid, dass die BBL mehr Einflüsse von außen, also von außerhalb Deutschlands auf der Headcoach-Position braucht. Ob dann Teams eben eurer Meinung nach vielleicht auch schauen sollten, Einflüsse von anderen Basketballkulturen nach Deutschland zu holen, um dadurch die Liga nach vorne zu bringen.
Ja, wow.
Vielen Dank für diese Frage an Carsten aus Magdeburg.
Basketball, also sagen wir mal so, unterschiedliche Kulturen. Ich meine, es geht ja im Wesentlichen, man sagt immer, es gibt diese jugoslawische Schule, die spanische Schule.
Genau.
Und
es gibt aber keine deutsche Schule, finde ich. Also gibt es einen deutschen Stil?
Ja, den Flamingo-Shot von dir.
Genau, ja. Sehr individuell. Guter Punkt. Aber jetzt rein, was das Coaching betrifft, glaube ich.
Geschwindner und seine Froschsprünge.
Auch sehr individuell, weil es sich auch wieder nur auf Dirk bezieht. Aber jetzt rein vom Coaching, ja, du hattest eigentlich immer deine prägenden Trainer. Also viel jugoslawischer Einfluss natürlich. Obradovic, also Sascha, Pesic lange Zeit. Jetzt haben wir so ein bisschen diesen Mini-Hype aus Spanien. Natürlich viele amerikanische Coaches, die von allem ein bisschen machen. Aber es gibt jetzt nicht so, weil wir gerade über Wucherer gesprochen haben, deswegen fand ich die Frage sehr passend. Es gibt an sich ja keinen deutschen Trainerstil.
Wucherer kommt so ein bisschen aus der Bauermann-Schule. Mhm. Er war ja sein Assistant.
Ja, das stimmt.
Oder hat unter ihm gespielt, besser gesagt.
Ja. Vielleicht fragen wir das nachher Coach Leibniz auch.
Ja, wir haben ja heute Trainerstunde. Also insofern, ja. Im deutschen Stil würde ich sagen, gibt es auch nicht so. Und die Einflüsse sind ja momentan eher, das ist ja alles globalisiert.
Absolut.
Ne? Also noch mehr mittlerweile. Man kann ja nicht sagen, es ist die finnische Schule bei Gordon Herbert in Frankfurt.
Oder die kanadische.
Oder sowas.
Insofern, aber es ist eben keine Schule aus
Germany.
Ach, ja. Wegen Gordon, aber weißt du. Es gibt halt die NBA-Einflüsse, unbestritten. Also das heißt also Small Ball und sowas alles. Und dann natürlich so ein bisschen diese Einflüsse Spanien, also mehr das offensivere Spiel und mehr das Spiel aus dem Fastbreak heraus. Als
eher sehr riskante Defense-Spiel.
Riskante Defense-Spiel.
Doppeln.
Genau.
Ja.
Und die jugoslawische Schule, die.
Auch da haben wir übrigens Zuschriften bekommen, dass wir hier nur wieder klären sollten, was solche Dinge wie der spanische Stil sind. Aber jetzt haben wir sie kurz zusammengefasst.
Genau. Also meiner Meinung nach haben wir gute deutsche Trainer, weil die natürlich ja auch viel aufgesogen haben. Aber klar, es gibt jetzt keine präzise deutsche Schule. Was die ganze Wechselei angeht in der kommenden Saison, glaube ich schon an einige Neubesetzungen, all dieweil ja irgendein Türchen ist aufgegangen, von dem man definitiv weiß, dass es einen neuen Trainer geben wird, nämlich in Ulm. In Frankfurt bin ich sicher, dass Gordon Herbert Nationaltrainer in Kanada wird. Da ist was offen.
Und dann sehen wir ihn auch in China, Junge, China.
Ja, und Mike Taylor übrigens auch. Mike Taylor ist der Nationaltrainer von Polen.
Wow. Da hättest du mich jetzt in die Pfanne hauen können, mit einer Spontan-Trivia.
Cole, das wird gleich eins unserer Themen sein. Er hat Polen zum ersten Mal nach 52 Jahren zur WM geführt.
Das war Mike Taylor.
Das ist Mike Taylor. Mhm. Genau, und Berlin, ja, mega spannend. Ich weiß es nicht, ob Aito Euroleague sich antut. Wahrscheinlich schon, aber eben.
Ich habe es zu entlocken letzte Woche. Ich war in Berlin und habe viele Interviews gemacht, gefühlt mit dem ganzen Team. Er lässt sich das nicht entlocken, weil er sagt ja dann immer, und das auch schon in anderen Interviews zuvor, er will im Moment leben. Er will den Moment leben und es bringt nichts, zurückzuschauen.
Ja, hat natürlich auch was.
Hat was.
So, jetzt gehen wir aber tatsächlich mal nach Hamburg. Das haben wir noch nie gesagt, dieses Wort im Podcast. Nach 4 Jahren, wir gehen nach Hamburg.
Vielleicht im Zusammenhang mit Arne.
Ja, vielleicht, genau. Aber jetzt gehen wir tatsächlich aus Basketballer-Sicht nach Hamburg und werden demnächst immer häufiger dahin gehen, weil die Hamburg Towers werden in der kommenden Saison in der ersten Liga spielen, in der Easy Credit
BBL. Und jetzt schon mit sehr prominenten Courtside-Gästen.
Mit Sylvie Mais und ihrem operierten Gesicht oder vollgebotoxt.
Sie waren beide da, ihr Gesicht und Sylvie Mais. Nee, das ist jetzt hart.
Ja, nee, aber das ist gut. Solche Geschichten brauchen wir.
Und sie saß neben Bones MC.
Sie saß neben Bones MC, das ist mehr so deine Richtung. So, wir rufen jetzt an bei demjenigen, der die Mannschaft in die erste Liga geführt hat, nämlich beim Headcoach Mike Taylor. Das ist ganz klar einer der Gewinner des Jahres.
Ah, hallo, wie geht's? Alles gut?
Ja, alles gut. Aber was ist denn das für ein Jahr für dich mit der polnischen Nationalmannschaft zur WM und jetzt mit den Hamburg Towers aufgestiegen in die erste Liga? Das ist ja kompletter Wahnsinn, oder?
Ja, ich bin sehr dankbar. Für mich, das ist nicht immer, man kann die große Ziel erreichen. Und für zweimal, erste mit Polen, erste World Cup in 52 Jahren.
52 Jahren sogar.
Ja, sechs Jahre mit den Leuten so kämpfen und arbeiten zusammen. Ich bin wirklich, wirklich stolz auf das. Und dann der nächste Traumziel für mich war der Aufstieg mit Hamburg in der Bundesliga. Und das ist auch besonders Geschichte hier in Hamburg. Und was ist wichtig für beides, ist gute Leute von beides und gute Unterstützung von beides, Hamburg und Polen. Und ja, ich liebe zu trainieren Basketball, ich liebe Basketballcoach und zu sein. Und ich bin sehr dankbar für zwei wunderschöne Erfahrungen, wunderschöne Mannschaften mit diese Jahre. Das ist ein Traumjahr,
ganz ja. Das erinnert ja so ein bisschen auch an deine Zeit in Ulm damals. Auch Ulm hast du ja von der zweiten in die erste Liga geführt, warst in Ulm super beliebter Coach, lange Jahre dort erfolgreich. Siehst du da irgendwie so ein paar Parallelen zu der Zeit jetzt dann in Hamburg?
Oh ja, you know, das ist, man muss mit Aufstieg alles geben. Man muss gut Chemie in Mannschaft haben, man muss gut Spieler und gut Leute haben und ein bisschen Glück haben. Und ich glaube, alles hat geklappt in Ulm, alles hat geklappt hier. Was ist ganz interessant für mich, ist die Möglichkeit in der Zukunft für Basketball in Hamburg. Ich glaube, Ulm hat sehr, sehr stark, sehr gut weiterentwickelt. Und ich hoffe, wir können so eine Geschichte schreiben mit Basketball in Hamburg auch. Aber Hamburg mit der großen Stadt ist große Möglichkeiten. So yeah, wir jobben größer hier in Hamburg.
Ja. Ja, die Liga freut sich natürlich auf Hamburg. Das ist ja immer so ein Thema in den letzten Jahren gewesen, dass man sehr gerne eine weitere große Stadt, eine Metropole in der ersten Liga sehen würde. Also als Beispiel noch Köln dazu. Und eben auch Hamburg. Jetzt hat Hamburg es den Kölnern vorgemacht, wie es geht. Du hast aber am Anfang der Saison gesagt, you can't guarantee einen Aufstieg. Also du warst dir auch nicht so hundertprozentig sicher. Zum Ende der Saison seid ihr dann noch auf Platz 4 zurückgefallen in der Tabelle. Was hat am Ende den Ausschlag gegeben? Warum wart ihr dann in den Playoffs plötzlich doch so stark wie erhofft?
So, wir haben eine gute Mannschaft gebaut, gute Leute, talented Spieler. Und wie jede Mannschaft, man hat Strengths and Weaknesses, Positives and Negatives. Und in der ganzen Season, die Mannschaft hat sehr gut Chemie, die Mannschaft hat sehr gut reagiert zu der Hohe und Tiefe in der Season. Wir haben ein bisschen Erfahrung mit Druck im Jahre. Klar, der vierte Platz war eine Enttäuschung für uns. Wir haben hohe Erwartungen für unsere Mannschaft. Aber ich glaube, der Kampfgeist, der Herz und die Führung der Spieler in unserer Mannschaft hat sehr gut gemacht in the Playoffs. Und wir haben immer gesagt, you know, we want to be at our best when it matters the most. And unsere Jungs hat das gemacht perfekt in diese Playoffs.
Es war zu lesen im Hamburger Abendblatt, dass es aber auch ein, zweimal so ein bisschen eine etwas lautere Ansprache gab, um die Mannschaft während der Saison oder auch am Ende wach zu rütteln. Kannst du so ein bisschen aus dieser Ansprache zitieren, was da für Wörter gefallen sind?
Oh, das ist wie jeden Trainer. Man muss laut oder man muss have the complete spectrum of emotions. Positive. Ich bin immer positiv, aber manchmal die Mannschaft braucht ein crack the whip moment. Und wir haben das ein paar Mal im Season, nicht so oft, aber was wir haben mit unserer Mannschaft hier ist nicht nur von mich als Trainer, aber auch mit Marvin Willoughby. Wir haben sehr gut gearbeitet zusammen mit Organisation und Staff. Und unsere Spieler hat immer reagiert und wir sind sehr dankbar für die Zusammenarbeit und wir sind sehr dankbar für die Spieler heute, dieses Jahr. So das ist nicht wirklich anders von anderen Trainern, das ist manchmal die Mannschaft muss ein bisschen laut hören und reagieren. Und wir haben das gut gemacht dieses Jahr.
Wie bringst du das denn jetzt in diesem Sommer unter einen Hut? Einerseits mit der polnischen Nationalmannschaft zur WM nach China zu reisen, die WM geht bis Mitte September, und andererseits die Hamburg Towers auf die erste Liga vorzubereiten. Da brauchst du einen starken Assistant-Coach an deiner Seite, oder wie wird das funktionieren?
Ja, so ich habe oft gesagt dieses Jahr, Benke Barlaski hat so eine starke Leistung. Er hat die Arbeit von zwei Co-Trainers gemacht, von selbst. Ich bin wirklich beeindruckt mit Benke. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Und mit Benke und unser Strength Coach, Melvin Virdu Mello, ich bin komplett begeistert und stolz auf beides. Ja, beides hat fantastische Leistung von unserem Staff und war ein großer Hilfe für unsere Mannschaft dieses Jahr. Und ohne die Unterstützung von Benke und Mello, Marvin, ja, was ich habe gemacht mit Polen in Hamburg ist nicht möglich. So ich bin sehr, sehr dankbar für alles von unserem Staff. Und ja, besonders im Preseason dieses Jahr, wir werden unseren guten Plan haben und Benke werden große Verantwortlichkeit haben. Aber ich mag das viel. Das ist gut für seine Entwicklung und ich bin wirklich, wirklich froh zu arbeiten mit Benke und Mello und alle hier in Hamburg.
Ja, jetzt kehrst du in die erste Liga zurück, nachdem du aufgehört hast in Ulm im Jahr 2011. Ist ein paar Jahre her, aber du hast natürlich den deutschen Basketball logischerweise die ganze Zeit im Auge gehabt. Was wirst du jetzt noch verändern müssen im Kader für die kommende Saison? Du wirst sicherlich nochmal neue Qualität.
Ja, die ganze Bundesliga hat weiterentwickelt. Die Bundesliga ist so stark und so wunderschön, ein Basketball-League. Ich bin wirklich froh, zurück in Bundesliga zu gehen. Aber das ist wirklich eine ganz andere Welt von zum Beispiel 8 Jahren vorher. So für mich, das ist eine große Herausforderung, ein großer Schritt vor. Und ich glaube, wir müssen große Entscheidung, harte Entscheidung mit unserer Kater und unseren Jungs. Aber dieses Jahr mit Marvin und Benke, wir haben sehr gut zusammengeredet, sehr gut zusammengearbeitet für die Kater zu bauen. Und ich glaube, das ist der Weg vor in Bundesliga. Wir werden unsere deutschen Spieler Entscheidung haben und dann wir werden unsere Importspieler Entscheidung treffen. Und ja, wir werden alles geben, so ein starker Kater, ein competitive Kater haben und hoffentlich wir können groß Fortschritt machen mit Basketball hier in Hamburg.
Aber der Kern bleibt bestehen, sage ich jetzt mal, was die Austragungsstätte angeht. Also ihr wollt weiter in Wilhelmsburg spielen, so wie es aussieht, oder?
Ja, ich mag Wilhelmsburg viel. Ich mag die Insel Park Halle, Edel Optics Arena. Das ist eine wunderschöne Facility. Wir haben ein bisschen Basketball-Ecke hier in Hamburg. Ich glaube, die Leute in Hamburg sind sehr stolz mit der Mannschaft. Und das ist wirklich ein Heimvorteil für uns hier in Wilhelmsburg. Die große Stadt hat viele Möglichkeiten, aber ich glaube, was Marvin und die ganze Organisation hat für 5 Jahre gemacht mit der Arbeit und alles mit der Stadt, ist wirklich eine positive Geschichte. Und wir hoffen für eine positive Zukunft auch hier in Wilhelmsburg und in Hamburg.
Ja, vielleicht, also dem Fußball geht es ja momentan in Hamburg nicht ganz so gut. Vielleicht steigt der HSV auch nicht auf. Dann könnt ihr so ein bisschen von dem Scheinwerferlicht abbekommen, vom Spitzenbasketball dann den Leuten Erstligasport bieten. Und die andere Baustelle ist dann natürlich die Nationalmannschaft Polen. Da möchte ich natürlich auch noch ganz kurz drauf eingehen, weil das ein Highlight auch für uns ist bei Magenta Sport, wo wir ja alle Spiele zeigen werden von der WM und du mit den Polen in einer interessanten Gruppe spielst, nämlich mit den Chinesen zusammen. Also du wirst tatsächlich in der Gastgebergruppe spielen mit Elfenbeinküste, Venezuela und China. Wie sehr freust du dich schon auf dieses Event? Ich denke mal, das ist ja auch ein absolutes Karriere-Highlight, oder, für dich?
Ja, ganz klar. Erste mit Fußball in Hamburg. Wir unterstützen HSV, wir unterstützen St. Pauli. Das ist, was man muss haben, ist Sport in Stadt.
Obwohl, Mike, du musst dich in Hamburg normalerweise für einen von beiden entscheiden, ne? Also beide unterstützen ist aus deiner Sicht schwer.
Ja, ganz klar. Ich verstehe das. ich hole mich raus von der Entscheidung. Ich bin ein Sportfan und komme aus Amerika, so Fußball ist nicht mein erster Sportart Wunsch, aber ich respekte und the passion and the hearts for Fußball hier im Staat ist wunderschön, die Geschichte mit HSV, die besonders Mannschaft, the character von St. Pauli. Das ist wirklich, wirklich interessant für mich als Amerikaner zu sehen. Aber wir unterstützen den Sport in der Stadt. Mhm. Und wir sind sehr froh, als neue Bundesliga-Mannschaft ein bisschen Fanbase zu bauen und ein bisschen neue Dinge in Hamburg zu sein. Und hoffentlich, dass we can light a fire in Hamburg for basketball.
Na, der Zeitpunkt ist gut.
Wir haben komplett Respekt für anderen Clubs im Staat. Mhm. Mit Polen, das ist ganz klar ein Highlight von meiner Trainerkarriere. Ich bin komplett stolz, wie wir haben das World Cup erreichen mit Hearts und zusammen und Kampfgeist und fünf Spiel in Folge zu gewinnen. Große Überraschungen gegen zum Beispiel Italy und Kroatien zweimal. Und ich bin wirklich stolz auf unsere Jungs und Folk von Polen. Ich bin begeistert. Wir werden ein Spiel in der Supercup hier in Hamburg. So das ist auch ein Traum für mich. Beides Mannschaften, Polen und Hamburg zusammen im Halle haben at the same time. So das ist auch Spaß in Vorbereitung. Aber mit der Gruppe, ja, das ist auch viel Möglichkeiten. Tina als Heimvorteil ist eine große Herausforderung, aber Venezuela, Ivory Coast, uns, China. Ich glaube, was man will, ist ein competitive group, where man hat Möglichkeiten und für unser Highlight, für unser Traum zu erreichen und so ein competitive group zu haben, ist, wir werden alles geben und hoffentlich wir können ein paar Überraschungen machen im World Cup.
Ja, das ist die Gruppe, die Henrik Rödel gerne gehabt hätte. Das ist, du hast also tatsächlich, das ist eine lukrative Gruppe, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ich sehe da schon die Zwischenrunde mit deinem Team durchaus möglich. Also das
wer kommt denn nachher dazu, weiß man das, nach der Zwischenrunde? Also in der Zwischenrunde?
So ich habe in Chemnitz geredet mit Henrik und Henrik hat, hey, ich habe du mit ein langer good run in China und war sehr positiv und hat große Unterstützung für uns und das it meant a lot, so ich bin sehr dankbar. Ich mag Henrik viel und ich respekte ihn viel von seinen Arbeit in Alba, Trier und jetzt mit Nationalmannschaft, so das ist sehr, sehr freundlich mit uns und das war positive Unterstützung. Aber alles ist möglich für uns und ich bin auch ein großer Fan von der deutschen Nationalmannschaft und ich hoffe von beides Mannschaften ein großer Run in China.
Mhm. Ja, dann die nächste Runde wäre, ist weit gedacht jetzt, Russland, Argentinien, Korea, Nigeria. Das sind alles Dinge, die besprechen dann ausführlich im August, denn auch der Supercup im August in Hamburg mit deiner Mannschaft und der deutschen Nationalmannschaft wird bei Magenta Sport übertragen. Also auch da gibt es viele Möglichkeiten, schon dein Team kennenzulernen und natürlich auch dich wieder so ein bisschen dem deutschen Basketballpublikum zu zeigen nach dieser langen Pause. Ich finde es eine super Geschichte, weil ich so viele Parallelen erkenne zu den 8 Jahren, die du in Ulm warst damals und den kleinen Verein Ulm noch damals in der Kuberghalle dann in die erste Liga geführt hast und dann sozusagen jetzt einer der Top-Standorte in Deutschland. Also da hast du die Möglichkeit in Hamburg sowas ja einfach nochmal zu wiederholen. Großartige Geschichte eigentlich.
Ja, ich bin wirklich dankbar für die Unterstützung hier und Möglichkeiten hier in Hamburg. Die Erfahrung von Ulm ist groß für mich. Das bedeutet viel für mich. Ich bin dankbar für das 8 Jahren und wie wir haben das Rasche Farm Ulm Mannschaft entwickelt. Und als ich habe gesagt, ich hoffe, wir können schreiben eine Geschichte hier in Hamburg parallel zu das. Mhm. Aber der große Unterschied ist die Stadt Hamburg. Hamburg ist so ein wunderschön großer Stadt. Ich liebe Ulm als ein kleiner Stadt in Deutschland. Aber das ist wirklich, wirklich ein international großer Stadt hier in Hamburg. Hat viel Charakter. Ich lerne neue Dinge über Hamburg jeden Tag. Dieses Jahr war eine wunderschöne Erfahrung. Und mit all den guten Leuten hier in der Organisation, hier in der Stadt, ich bin komplett aufgeregt für die Zukunft. Ja. Und hoffentlich wir können das nächste Herausforderung nehmen mit aller Herz und aller Kampfgeist und große Dinge machen.
Ja, die Familientradition wird also fortgesetzt. Dein Vater war ja auch Basketball-Coach. Er war, glaube ich, auch Assistant Coach unter Bob Knight damals, oder?
Wenn
ich
mich yes. So mein Vater hat eine fantastic Trainer-Career auch. Er war Co-Trainer mit Bob Knight. Ich habe so viel Geschichte gehört. Er war auch Co-Trainer bei den New York Knicks.
Bei den Knicks auch. Ne?
Was für ihn war kleiner. Er war Head Coach Division II Colleges, kleiner Universities in the USA, weil das war besser Balance zwischen Basketball und Familienzeit.
Okay.
So er hat viel Spaß mit uns und auch gearbeitet mit Basketball. Er ist der größte Vorbild für mich als Trainer. Er hat so ein positives Anfangen im zu Trainer zu sein. Wir haben immer geredet über Tactics, über wie ein Trainer muss handeln Personalities und Spielern und wie man kann eine Mannschaftsführung haben und so ich bin sehr sehr dankbar für ihn. Er ist der größte Fan und bis jetzt er macht jedes Mal ein große Teambook für mich mit all den Newspaper Clippings und Bildern und alles und das ist komplett besonders. Ich bin sehr dankbar.
Ja, dann hat er aber in der nächsten Saison viel zu tun. Also einmal ein Aktenordner mit der Nationalmannschaft und dann auch noch mit den Hamburg Towers. Da gibt es viel auszuschneiden im Sommer und in der kommenden Saison.
Ja, er muss he gotta get the scissors ready this year. So we'll see was wird denn passieren.
Ja. Ja, auch wenn es mir für Chemnitz ein bisschen leid tut, die muss ich ganz offen sagen, scheitern einfach immer wieder. Aber umso mehr freut es mich, dass wir Mike Taylor wieder in der Easy Credit BBL haben. Das ist ein großer Moment, finde ich auch, für den deutschen Basketball, dass du wieder da bist und eine solche Persönlichkeit, da freuen wir uns extrem drauf, ab dem Sommer dich wieder am Mikrofon zu haben bei uns.
Ich bin sehr dankbar. So viele Freunde für Leben in Deutschland und von meiner Geschichte in deutscher Basketball mit so viel Herz gegeben in Ulmer Zeit. Ich bin dankbar, neue Herausforderungen zu haben hier zurück in so ein wunderschöner Liga. Hoffentlich wir können einen großen Schritt vor. Aber ich bin dankbar für alles, für die Freundschaft und Freunde für Lieben hier in Deutschland.
Das ist gut.
Was glaubst du denn, was hat sich am meisten verändert, seit du BBL gecoacht hast? Also 8 Jahre sind vergangen seitdem.
Das ist eine gute Frage, aber das ist ganz klar, wenn du siehst die NBA Playoffs, meine erste Jahre nach Ulm, ich war Co-Trainer für Nick Nurse bei der RGV Vipers und Nick ist jetzt Toronto mit den Toronto Raptors. Mm-hmm. Ich war 2 Jahre mit den Boston Celtics, so ich habe immer jeden Tag gearbeitet mit Doc Rivers the first year, Zion Coaching Staff und Brad Stevens the zweite. So ich habe über mich viel gearbeitet mit als Trainer und ich bin sehr dankbar. So ich habe die Best gesehen und viel gelernt und ich glaube, dass man hat das gesehen in beides in Polen und in Hamburg und
Und glaubst du, hat sich die Liga auch verändert? Oder wie hat sie sich verändert? Bestimmt hat sie sich verändert
vom Style of Play? Ja, ganz klar. Die Liga hat große Schritte vorgemacht. Was man hat gemacht in 2006, 2007 als Aufsteiger ist komplett anders von jetzt. So, the Niveau, the Talent, the Tiefkater, the in Ulm, meine letztes Jahr, ich glaube, unser Etat war 1,6 Millionen Euro und jetzt das Minimum ist 3 Millionen Euro. Großer Unterschied, großer Schritt vor, aber das ist ein Credit für alle mit der Easy Credit Bundesliga. Das ist wirklich, wirklich ein toller Basketball-League und ich glaube, das ist jetzt ein Destination für Leute als Profi in all over the Welt. So, Ich bin begeistert, zurückzugehen.
Gut, dann freuen wir uns drauf, dich im Sommer wiederzusehen. Erst mit der Nationalmannschaft und dann natürlich auch mit den Hamburg Towers. Bis dahin hoffe ich, dass du noch ein paar erholsame Tage hast, bevor der ganze Wahnsinn dann losgeht.
Intensiver Herbst.
Intensive Wochen liegen vor dir. Mhm. Vielen Dank für deine Zeit, Mike, und alles Gute
auf bald. Ja, danke. Ich bin sehr dankbar.
So, das war Mike Taylor. Das war, ja.
Ein Original.
Ja, super, dass er wieder da ist. Also da haben wir tatsächlich jemanden, mit dem wir viele schöne Interviews führen können und der einfach Basketball wahnsinnig ist.
Basketball wahnsinnig, ja, absolut.
Damals 2011, er ging, also er hatte mitbekommen, dass er keine Vertragsverlängerung bekommt in Ulm und hat dann gesagt, das war damals ein großes Thema, man hat mir gesagt, ich werde keinen Vertrag bekommen, und da war er sauer und dann hat der Verein ihn freigestellt, kurz vor Saisonschluss. Also da war irgendwie zwischen Thomas Stoll und Mike Taylor plötzlich so ein bisschen Beef und naja, das ging nicht in sehr guten auseinander. Mittlerweile denke ich mal, dürfte das alles wieder in Ordnung sein, aber ich finde das jetzt interessant.
Er wird gefeiert werden bei seinem ersten Spiel in Ulm.
Davon ist er war mit den Polen mal in Ulm und wurde von den Fans schon gefeiert. Also beim Länderspiel mal in Polen.
Du weißt, wer der letzte polnische Trainer ist, an den ich mich erinnern konnte, von dem er übernommen hat?
Nee.
Nee?
Das hast du gerade aber nachgeschaut.
Nee. Da hört es irgendwie auf bei mir.
Weiß ich nicht.
Bauermann.
Ah.
Ja, yeah, eben.
Er hat vom Bauermann übernommen.
Ja, also wenn ich das, lass mir nochmal schauen, aber er war ab 2014 tatsächlich ja schon, deswegen, das ist echt Wahnsinn. Seitdem habe ich da keinen großen Blick mehr hingeworfen, muss ich ehrlich gestehen. Und dann gab es natürlich als polnischen Trainer
Polen
bis 2013.
Wie wär's mit einem kleinen Gedicht?
Oh ja, oh ja.
Von Felix Koch. Dercules aus Dallas. Jetzt hörst du leider auf. Was machst du denn jetzt mit deinem Tagesablauf? Kinder trainieren, das könnte funktionieren. Erwachsenentrainer, das könnte nicht mal der Körner. Dirk als Manager, das könntest noch viel weniger. Dirk als Entertainer, das wäre doch ganz cool. Oder was meinst du, Alex Thingspool? Das bist du.
Oh, auch nicht schlecht. Hm? Auch nicht schlecht. Ja.
Ich mag diese Gedichte. Also ja. Ich finde das schön. Vielleicht machen wir noch.
Oh, das ist ja auch richtig. Das ist auch geiles Intro, nachdem kein einzelner Schluss bekannt gegeben worden ist. Klammer, gerade in Germany wichtig. Mit Zwinker-Smiley. Hier ist ein Nowitzki-Rap. Okay, dann mache ich noch einen. Mhm. Ich bin Sonntagabend ins Kino gegangen. Regie Werner Herzog, die Hauptrolle Kitzki. Doch kaum hatte Wojciechs Malaise angefangen, da setzte sich vor mich Naver Dirk Nowitzki. Doch das war nicht alles. Der 3-Meter-Riese war nicht nur zu groß, nein, er kam nicht allein. Ihm folgte Viel hilft viel, war wohl die Devise der ganze Texaner Basketverein. Barea Kid Haywood plus Chandler und Terry, die Sicht nicht vorhanden. Ich wollte wen morden, denn dann sagte einer zum Co-Trainer Larry, is this really Space Jam? No way. Where is Jordan?
Puh, okay. Also inhaltlich
mega.
Sicherlich
inhaltlich
absolut mega.
Beendet auch mit der Frage, also Curly, wann guckst du endlich Space Jam?
Ja. Vom, wie nennt man das beim Gedicht nochmal?
Die Reimketten.
Die Reimketten sind wahrscheinlich etwas schwammig formuliert.
Aber das Intro ist mega. Die Hauptrolle Kitzki.
Meint er Kinski?
Klaus, ja, Kinski. Aber das ist ein bisschen
Kinski und Nowitzki, na da Kitzki.
He did it for the rhyme.
Ja, er hat sehr schön, also dass sich die Dallas-Mannschaft im Kino vor sich, also vor ihm sich hinsetzt.
Aus dem Leben gegriffen,
ja, und so.
Es gab doch einfach, das, als wir im Audidom waren und George Mures
ja
da im Audidom saß, genau. Du hast kommentiert, ich saß nämlich auch in der Nähe tatsächlich, aber Gott sei Dank saß er nicht vor mir, weil du erinnerst dich an die blondhaarige Frau, die hinter ihm saß, die war einfach verloren.
Ja, George Mures, 2,32 Meter, ja, glaube ich, großer Basketballer. der
aus Transsilvanien
einige Zeit in der NBA gespielt hat, und der tauchte da plötzlich im Audidom auf. Mhm. Sicherlich der größte Mensch, den ich jemals gesehen habe. Also 2,32, glaube ich.
Ja, das ist schwer zu toppen.
Das kann man gleich, kann man nicht, erlebt man nicht alle Tage. So, das war, wenn man so will, Ulmer Teil 1.
Ulmer
Teil 1. Also ich sag mal so, wenn hier nicht mindestens 10.000 Abrufe für diesen Podcast aus Ulm und um Ulm herumkommen, dann bin ich sickig. So viel haben wir noch selten über Ulm gesprochen, weil, naja, wir haben es ja ab und zu mal kurz leicht thematisiert, es einen kleinen Interviewstopp gab aus der Ulmer Region. Na, aber wir haben gesagt, wir haben Verständnis dafür, wenn hier der Coach sich auf den Sport konzentrieren will und erst einmal die Playoff-Qualifikation schaffen will. Als die Playoff-Qualifikation ihn eingetütet war am letzten
Wochenende. Wenige Sekunden später.
Ich glaube, ich habe ihm 3 Sekunden nach der Schlussgerede einen Kontakt nochmal, eine kleine Erinnerung geschickt, und er hat sofort zugesagt.
Ja, super.
Also hervorragend.
Auch groß.
Dafür, was Thorsten Leibner dann sofort auch sein Versprechen eingelöst hat und uns jetzt hier gleich Rede und Antwort stehen wird. Wollen wir, bevor wir über mit Thorsten reden, noch über Ulm reden? Wir reden mit Ulm.
Sie haben...
Weil also, sie spielen ja richtig, richtig gut momentan.
Sie spielen richtig gut.
Und ich wollte gerade sagen, sie haben alle bei
ja, sehr wahrscheinlich. Das ist überhaupt geile Erstrundenserien. Also die
Playoffs, baby.
Die werden richtig gut, glaube ich.
Das ist, erzähl doch nochmal, wie bist du, das ist ja die Stimme von Bruce Willis.
Diese, ja.
Playoffs, baby.
Der für uns den Trailer gesprochen hat, den Playoffs-Trailer, den hast du produziert. Mhm. Und du hast dann Bruce Willis die Tür aufgemacht. Der war plötzlich im Tonstudio und
hat
dann
gesagt... Der hat schon jetzt seit 2 Jahren regelmäßig angerufen, er will unbedingt was machen mit Basketball.
Ach komm.
Nee, ist falsch.
Er hat genug zu tun, denn ich sehe in der Datenbank, dass Bruce Willis einen Film nach dem anderen rauskloppt.
Jetzt vor allem macht er ja nicht nur das. Also der Synchronsprecher, der spricht ja auch Werbung und alles Mögliche.
Genau.
Und, aber er ist verfügbar.
Welchen Schauspieler spricht er noch?
Oh, da gibt's viele. Boah, ich hab's durchgeschaut, als diese ganze Kontaktaufnahme zustande kam.
Puh. Ich finde ja Synchron,
das ist ziemlich interessant.
Bisschen seltsam, weil das ja einfach eine fremde Stimme ist. Aber
ja, ja, ich bin auch kein Deutschschauer. Ja. Aber warte, ich kann es dir gleich sagen. Ich habe hier noch den Link.
Offen. Aber wie viel Produktion Bruce das Willis
momentan Wahnsinn. Hat? Das ist Wahnsinn. Ah, Gérard Depardieu.
Gérard Depardieu hat die gleiche Stimme wie Bruce Willis.
Ja. Da stimmt, Bill Murray hat er gemacht, Kurt Russell, James Woods.
Okay.
Dolph Lundgren.
Dolph Lundgren.
Aber die wechseln ja auch manchmal. Mhm. Also er hat begonnen, Dolph Lundgren zu machen, und dann hat es gewechselt auf den anderen. Mhm. Und der ist ja auch selber noch Schauspieler.
So im Theater oder im Fernsehen?
Ja, auch beides. Beides. Also okay. Vor allem Fernsehen. Ja, naja, Fernsehen, Theater glaube ich gar nicht.
Aber eine irre Stimme, muss man sagen.
Mega, ja, ja.
Und dann sagt der mal Playoffs, Baby.
Playoffs, Baby.
Stirb langsam, mein Junge. Okay, ja.
Ja, auf jeden Fall, geile Playoffs werden es, glaube ich. Um mal dieses Bushi-Wort zu gebrauchen.
Geil. Das ist ein Wort vom Bushi?
Also naja, er hat es halt inflationär gebraucht. Also noch, findest du nicht? Bin ich schon.
Ja.
Das ist doch das, was hängen geblieben
ist. Das ist hängen geblieben, wenn der Buschi das hört.
Schöne Grüße.
Wir gehen...
Aktuelle Serien, weil...
Ja, sollen wir schon drüber... Ich sei noch nicht in Stein gemeißelt. Das ist
also was ich an der Stelle sagen muss und was wir auch nicht vergessen dürfen, und ich musste dich auch kurz...
schimpfen?
Nein, eben nicht.
Erinnern?
Der Ordner, den du gemacht hast, den sehe ich jetzt hier auch. Er heißt Gewinnspiel und du hast nichts kaputt gemacht. Und weil... Thema Gewinnspiel. Es gibt ja noch eins, das wir parallel am Laufen haben. Du erinnerst dich?
Tabellenabschluss, ja, genau. Das Tabellenabschlussgewinnspiel.
Sehr gut.
Das können wir aber erst nächste Woche machen.
Ja, eben, aber da, ich weiß ja schon, was die Leute eingeschickt haben. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das viele richtig haben werden.
Okay.
Weil du erinnerst dich, wer da Dead Last war, das ist auch deutsch.
Eisbären Bremerhaven.
Das ist korrekt. Und wer, und das ist jetzt nicht mehr so. Also, als wir den Aufruf gestartet haben, war es wirklich schwer zu tippen. Und jetzt ist auch Ludwigsburg auf 8 und ich. Ich glaube irgendwie, die sneaken sich da rein, nachdem sie lange auf 10 und 11 waren. Also es ist sehr, sehr, sehr spannend.
Doppelspieltag am Wochenende, alle Spiele parallel.
Und einige Nachholspiele dazwischen.
Und noch Nachholspiele unter der Woche. Also ich glaube auch Bayreuth spielt, ich glaube sogar schon heute.
Ja, heute sind auch Spiele.
Das ist Wahnsinn. Die Würzburger sind nur unterwegs und holen das nach, was sie verpasst haben. So, jetzt geht's aber nach Ulm. Mhm. Jetzt sprechen wir mit dem Nachfolger von Mike Taylor in Ulm. Wahnsinn. Also wie wir das gebaut haben, da kann keiner sagen, das wäre ein Chaos-Podcast.
Magical.
Grüß dich, Thorsten.
Ja, servus.
Thorsten, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, die ist wirklich wahr. Alex kennt sie auch noch nicht. Ich spare sie mir jetzt auf. Ich habe heute Nacht, das ist kein Witz, was ich jetzt erzähle, von diesem Podcast geträumt und von unserem Gespräch. Wir beide, Thorsten, standen in einer Sporthalle und zwei Sachen erzähle ich jetzt aus diesem Traum. Die erste ist, dass meine erste Frage sein soll an dich: Wie wird eigentlich in Ulm zukünftig der Sportdirektor entlassen? Ich finde diese Frage zum Einstieg allerdings nicht gut. Deswegen die zweite Geschichte aus diesem Traum. Wir beide stehen in einer Sporthalle, unter uns ist Wasser. Der Boden ist aus Wasser. Aber wir stehen auf dem Wasser.
Wow.
Wie Jesus. Das finde ich zum Einstieg viel, viel schöner. Und deswegen.
Ich allerdings auch, weil es sagt mir sehr viel über dein Selbstverständnis aus.
Oder über deins, Thorsten. Denn meine Frage...
Nein. Ich habe das nicht geträumt. In meinem Traum stand ich noch nie auf Wasser.
Freud fände das sehr interessant.
Ja, aber meine Frage wäre ja, wenn man 8 der letzten 10 Spiele gewinnt und souverän die Playoff-Qualifikation schafft, fühlt man sich so ein bisschen, als könnte man auf Wasser laufen?
Nicht ansatzweise. Das Einzige, was ich gut finde, ich traue mir zu, dass beim Untergehen, weil wir würden ja beide untergehen, ich den Kampf gegen dich gewinnen würde und mich dank dir über Wasser halten kann.
Oh, das lässt auch tief blicken, muss ich sagen. Ja. Möge der Boden unter uns immer aus festem Fundament sein, Thorsten.
Genau.
Keine Ahnung, was dieser Traum mir sagen wollte. Ich bin aufgewacht und wollte es mir aufschreiben, damit ich es nicht vergesse, aber es war heute Morgen noch präsent und ja.
Ja, also bei mir ist in der Tat, wenn ich träume, dann vergesse ich das. Insofern kann ich nicht beantworten, ob ich jemals von dir geträumt habe. vielleicht ist es auch ganz gut, möglicherweise war es ein Albtraum. Ja, aber jetzt stellt auch die zweite
Frage. Ja, die zweite Frage ist das nicht traumhaft schön, wenn man dauernd Spiele gewinnt?
Nee, ich dachte, jetzt kommt das mit dem Entlassen.
Ach so. Ach, das machen wir zum Schluss mal, oder?
Okay, das machen wir. Okay. Ja, es ist sehr schön, wenn man Spiele gewinnt. Und vor allen Dingen, wenn man sich dadurch für die Playoffs qualifiziert hat. Deswegen sind wir auch momentan sehr glücklich. Man sieht ja auch, wie schwierig es ist, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Und dass es uns zwei Spieltage vor Schluss oder quasi drei Spieltage vor Schluss geglückt ist,
macht uns glücklich. Du hast ja etwas erreicht, wovon viele Trainer träumen, und dann hoffe ich zum letzten Mal dieses Wort auch zu verwenden, dass nämlich eine Mannschaft zum Saisonende tatsächlich besser wird und den Leistungshöhepunkt erreicht. War das abzusehen? Und an deinem Seufzer höre ich, du bist auch noch, das ist dir ein drüber jetzt wahrscheinlich, was ich gesagt habe.
Ja, also wenn man sich unseren Saisonverlauf anschaut, dann sieht man, dass wir sehr unkonstant zu Beginn der Saison gespielt haben, dadurch auch den ein oder anderen Sieg verpasst haben, nicht katastrophal schlecht gespielt haben, aber jetzt halt auch nicht sensationell gut spielen. Was uns gelungen ist und das der Unterschied zum Saisonbeginn ist, dass wir diese Schwächephasen, die wir auch immer während einer Partie haben, insgesamt kürzer gestalten und dadurch sind gegen Ende der Saison mehr Siege uns gelungen als zu Beginn der Saison. Aber ich finde schon, dass wir jetzt besser spielen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir auf einmal zaubern und traumhafte Leistungen fabrizieren. Wir haben jetzt eine gute Leistung gegen Bayreuth gezeigt, haben davor eine überschaubare Leistung gegen Göttingen gezeigt. Also es ist immer noch nicht so, dass ich sagen würde, boah, wir rollen gerade richtig.
Aber man gewinnt Basketballspiele und darum geht es ja dann auch am Ende des Tages. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich auf diesem 6. Platz bleiben, also alle möglichen Wahrscheinlichkeiten mal ja so ein bisschen an den Rand gestellt. Mit welchem Fokus gehst du dann jetzt in die letzten beiden Spiele? Denn das sind ja tatsächlich nochmal zwei Hochkaräter, die da auf euch zukommen, FC Bayern und Rasterfechter.
Genau, zum einen ist es natürlich wichtig, dass man die Spannung hochhält, den Fokus aufrechterhält. Ich glaube auch, dass sich ganz so schrecklich viel in der Tabelle nicht mehr tun wird. Klar, wir können auch auf den 7. abrutschen, wir können auch theoretisch noch auf den 5. hochkommen. Das sind aber sehr unwahrscheinliche Fälle, ja, sodass die Ergebnisse nicht ganz so bedeutend sind. Für mich letztlich aber schon. Wir haben mit der Ausnahme vom Auswärtssieg in Vechta keine Mannschaft, die über uns steht, schlagen können. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt in die Playoffs geht, dann als Sechster, ja, dann spielt man eine Mannschaft, die über einem steht. Und man möchte sich natürlich Selbstvertrauen holen für eine solche Aufgabe. Und da wäre es ja schön, wenn wir gute Leistungen, vielleicht sogar auch Siege, gegen München oder gegen Vechta einfahren.
Mhm. Wir hatten vor einigen Wochen hier Per Günther im Gespräch, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, er hat so ein bisschen darüber philosophiert, dass das auch recht anstrengend war, in dieser Saison so ein bisschen die Hierarchie herzustellen, die Teamchemie herzustellen, dass alles so ein bisschen funktioniert hat. War das aus deiner Sicht auch tatsächlich eines der schwierigeren Jahre, diese Mannschaft so zu einem Team zu machen?
Ja, einfach weil wir vielleicht sogar einen Tick zu tief besetzt sind. Mhm. Ja, da kam erschwerend hinzu, dass wir aufgrund von Verletzungen noch reagieren mussten. Wir haben ja dann noch Bogdan Radosavljevic nachverpflichtet und haben dann uns dazu entschieden, ihn im Kader zu halten. Dadurch sind wir jetzt eigentlich 12 tief, theoretisch sogar 13 Teams tief. Rusher James ist momentan verletzt und wird die Saison nicht mehr eingreifen können. Mhm. Aber eigentlich sind wir extrem tief besetzt. Und dann ist natürlich klar, dass es von der Spielzeit her nicht ganz so wird, wie sich Spieler das vor der Saison erhofft haben, als sie sich für Ulm entschieden haben. Mhm. Und das sorgt dann auch dafür, dass so eine Teamhierarchie zu bilden etwas schwieriger ist als in einer Mannschaft, die nur mit 8, 9 gestandenen Profis agiert.
Das große Thema natürlich auch, und das haben wir ja schon vor einigen Wochen mal hier auch erläutert, aber nur aus unserer Perspektive, ist dein Wechsel zur neuen Saison oder zum 1. Juli, besser gesagt, auf die Position des Sportdirektors. Nach jetzt 8 Jahren als Headcoach bei Ratio Farm Ulm. Kannst du aus deiner Sicht nochmal schildern? Also wir haben diese Situation, das sage ich direkt hier, als Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten beschrieben. Es ist ein sehr raffiniertes Konstrukt, wie wir finden. Kannst du aus deiner Sicht nochmal schildern, was dich dazu bewogen hat, diesen Schritt zu gehen?
Es sind natürlich mehrere Gründe, die dazu geführt haben. Der wichtigste ist, dass ich einfach gerne weiter für Ratio Farm Ulm arbeiten möchte. Und dass ich glaube, dass sich hier etwas entwickelt, was wirklich beeindruckend ist. Ich würde nicht so weit gehen, das wird den deutschen Basketball revolutionieren, aber wir werden, glaube ich, in eine Nische eindringen und die auf eine Art und Weise besetzen können, wie es bislang noch kein anderer versucht hat. Mhm. Und dass mir dabei eine Position zugetraut wird, die da schon, ja, ich will jetzt auch nicht Schlüsselposition sagen, aber eine bedeutsame Rolle in diesem ganzen Konstrukt wird mir zugetraut. Da war ich unglaublich dankbar, dass meine Vorgesetzten mir das angeboten haben, dass sie da dieses Potenzial sehen. Und gleichzeitig finde ich das selbst auch sehr spannend. Ich bin mit Leib und Seele Trainer. Ich liebe diesen Job und ich mache das extrem gerne. Und gleichzeitig finde ich es spannend, jetzt mal in eine etwas andere Richtung zu arbeiten, die ganze Sache aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und ich glaube, da bietet sich für mich persönlich eine Chance. Aber ganz entscheidend war, ich möchte einfach hier weiter am Ball bleiben, weil sich hier etwas Besonderes entwickelt.
Ja, also sicherlich gehört Ulm zu den Top-Adressen in Deutschland im Basketball. Jetzt mit der Orange Academy noch im Hintergrund. Also Bedarf und Arbeit ist ja da. Insofern schlägst du da ja oder schlägt der Verein 2 Fliegen mit einer Klappe. Bist du auch persönlich der Meinung, dass es an der Zeit ist, tatsächlich mit einem neuen Headcoach zu arbeiten? Nach 8 Jahren?
Also,
gefährliche Frage.
Ich glaube, nee, gar nicht mal so sehr. Ich habe da auch eine relativ klare Antwort. Ich versuche mich, so gut es geht, immer in meinen Gegenüber hineinzuversetzen. Und wenn du mir jetzt sagst, Thorsten, du als potenzieller
Geschäftsführer oder Gesellschafter von Ratio Farm Ulm. Würdest du sagen, nach 8 Jahren Thorsten Leibnert macht ein Wechsel Sinn? Und dann würde ich ja sagen.
Okay. Dafür bist du aber, du bist ja noch relativ jung. Also du bist 44 Jahre alt. Mhm. Ich habe mit 2, 3 Coaches mal so ein bisschen geplaudert in der Liga über jetzt die Besetzung des Sportdirektors. Da gibt es ja auch in anderen Vereinen noch Vakanzen. Und einige haben gesagt, naja, mit 44 bzw. mit Anfang 40 ist man für den Sportdirektor eigentlich noch ganz schön jung. Das ist eher was für die Älteren. Wie siehst du das denn?
Also ich tue mich immer schwer, wenn man über Kompetenz redet, das mit Alter gleichzusetzen. Also ich kann 50 sein und inkompetent, ich kann auch 20 sein und kompetent sein. Darum geht's. Ich erreiche kein höheres Maß an Kompetenz, nur weil ich ein Jahr älter geworden bin. Und deswegen glaube ich nicht, dass das wirklich maßgeblich ist, mit welchem Alter man eine solche Position besetzt. Mhm. Ich glaube, ich habe viel Erfahrung im Geschäft. Das war jetzt meine 20. Saison im Profibereich. Und dadurch glaube ich auch, dass ich in dieser neuen Funktion gewisse Aufgaben gut erfüllen werde.
Das heißt, es wird ja einen neuen Trainer geben, logischerweise, unabhängig davon, dass du den Namen hier nicht preisgeben wirst oder er noch gar nicht feststeht, wie auch immer. Ist das für den neuen Coach ja auch eine gewisse, ich sag mal, Herausforderung, dass über einem so ein kleines Damoklesschwert immer schwebt? Wenn es nicht läuft, kann der Leibnert immer übernehmen. Oder ist das so ein bisschen...
8 Jahre lang hat das Damoklesschwert Thomas Doll über mir geschwebt. Ja. Also von daher kann es ja eigentlich nur einfacher werden. Mhm. Nein, also Thomas ist ein herausragender Trainer im Nachwuchsbereich. Mhm. Da habe ich auch immer gedacht, ja, der kann mir einiges über Basketball erzählen. Ich glaube, der zukünftige Trainer, mit dem werde ich über Basketball reden. Mhm. Aber ich würde meinen Job vollkommen falsch machen, wenn ich ihm das Gefühl geben würde, naja, wenn du jetzt nochmal 2 Spiele verlierst, dann müssen wir reden. Mhm. Das, was Ulm ausmacht, ist ja auch ein unglaublich großes Maß an Loyalität. Und damit kann ich mich voll und ganz identifizieren. Das heißt, der zukünftige Trainer hier wird eine Situation wiederfinden, die eben nicht von Druck oder von Unsicherheit geprägt ist, sondern von einem großen Maß an Vertrauen, an Sicherheit, an Stabilität. Ja, und da ist es auch nicht weiter dramatisch, wenn dann 2, 3 schlechtere Performance dabei sind.
Weißt du schon, in welcher Sprache du mit dem neuen Trainer sprechen wirst?
Also ich stelle fest, dass ich, auch wenn ich deutsche Kollegen habe, meistens in Englisch rede. Mhm. Das kann auch in Zukunft wieder so sein. Wir haben bewusst gesagt, bei der Besetzung spielt es keine Rolle, welcher Nationalität der zukünftige Trainer angehört. Wir glauben, Basketballtrainer müssen sich im Englischen verständigen können, gerade in der Bundesliga. Das ist mit Sicherheit ein Kriterium, was der zukünftige Trainer erfüllen muss. Aber er muss jetzt nicht der deutschen Sprache mächtig sein, um hier Trainer zu sein.
Was ist mit Spielern, die Englisch sprechen und deutsche Staatsbürgerschaften besitzen? Also der Name John Bryant wird ja jetzt kolportiert.
Jetzt sind wir auf der. Ich dachte, John Bryant jetzt als Trainer.
Das wäre mal spannend. Auch eine Möglichkeit, aber ist noch ein bisschen früh. Der ist ja noch ein bisschen jünger.
Okay, also du hast mich ja noch gar nicht gefragt, ob wir schon einen Trainer haben.
Ja gut, die Frage ist ja.
Wir haben noch keinen Vertrag unterschrieben und wir haben auch noch keinen Vertrag mit einem Spieler unterschrieben.
Es gibt auch nur ganz wenig bestehende Verträge.
Die Spielergeschichte wird auch erst dann aktuell, wenn wir einen Trainer gefunden haben. Also in beiden Fällen ist es gerade ziemlich unspannend, weil ich nichts berichten kann.
Also hat die Gießen, wir haben nur aus der Gießener Allgemeinen Zeitung gerade.
Ja, ich habe das auch gelesen. Dann stand aber auch heute schon das Interview drin. Ja, das es gäbe wohl noch keine Anfrage in Gießen und das kann ich zumindest für unsere Seite bestätigen.
Ja, wir haben in Gießen nicht angefragt. Ja, Per Günther hat das, glaube ich, übernommen, weil er hat uns hier im Podcast verraten, dass er immer wieder mal auch versucht, so ein paar Spieler nach Ulm zu holen, die ja, es liegt da natürlich nah als alten Buddy, dass er es bei John Bryant mal angerufen hat. Oder Chris Bepp, der ja irgendwie in der Türkei nur am Meer sitzt und die Angel ins Wasser hält, aber nicht mehr den Ball auf den Korb
wirft. Der hat die letzten 2 Partien gespielt. gespielt.
Hat er gespielt?
Sehr genau.
Du verfolgst ihn sehr genau, okay.
Ja, natürlich. Mhm. Er ist ja auch ein toller Spieler und jemand, mit dem ich sehr gern zusammengearbeitet habe. Meines Wissens hat er für den FC immer Vertrag und das ist vielleicht dann auch jetzt wieder enttäuschend für euch.
Ja, aber das habe ich gelernt in den letzten 30 Jahren. Die Sache mit dem Vertrag haben, die spielt überhaupt gar keine Rolle. Da steht immer irgendwo eine Klausel drin. Das wirst du dann als Sportdirektor auch dann irgendwann lernen.
Gute, wertvolle Tipps hier an dieser Stelle.
Da immer noch Paragraph 2345b kommt für einen mit zwei Umlauten im Vornamen, dann darf man gehen und so weiter. Also das ist alles total Banane. Da glaube ich gar nicht dran. Das heißt also für die 1, nee, für die 2 kommt Chris Bepp, für die 5 kommt John Bryant. Bleibt die 3, Robin Benzing, auch ein spannender Name. Aber wir wollen jetzt gar nicht über Personalien reden. Kurz noch ein Blick auf die Playoffs, weil...
Natürlich wollt ihr über Personalien
reden, jetzt seid doch mal ehrlich. Gut, dann reden wir über Robin Benzing, ist das auch ein interessanter Spieler für euch?
Du stellst 50 Fragen zu Personalien und wenn du sie alle durch hast, sagst du, aber wir wollen gar nicht über Personalien reden. Ja, also darauf falle ich nicht rein.
Gut, aber ich meine, es ist ja immer so, ich rede sehr gerne über Personalien, weil ich unfassbar neugierig bin, aber ich weiß natürlich, dass ihr keine Antworten gebt, bevor die Tinte nicht unterschrieben und trocken ist.
Genau.
Deswegen.
Robin Benzing hat auch wieder gespielt jetzt.
Hat auch wieder gespielt. Mhm. Ja. Aber ich glaube, der ist zu teuer für Ulm, oder? Was meint der zukünftige Sportdirektor?
Also ihr glaubt, dass John Bryant und Chris Bepp in einer günstigeren Preisklasse sind als Robin Benzing?
Gute Frage. Also Benzing, glaube ich, ist von den drei genannten der teuerste.
Nee, glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Schwieriges Jahr.
Bryant geht gerne nach Ulm, weil seine Schwiegereltern in München sind und er in München ein Haus baut. Das heißt, da ist er näher an München und dafür würde er vielleicht auf die ein oder andere Kommastelle verzichten.
Letztlich, ich ärgere mich ja immer, wenn ich mit Journalisten reden muss. Aber gerade freue ich mich, weil die Information hatte ich noch gar nicht. Also, er baut in München ein Haus.
Er baut in München, hat er uns ins Mikrofon gesagt und das haben wir auch schon gesendet, ja. Okay. Also im Münchner Umland. Also das ist, glaube ich, nicht mehr die Stadtgrenze München. Aha.
Dafür hat vielleicht sein Vertrag auch nicht gereicht.
selbst für den John Bryant ist ein Grundstück innerhalb der Stadtgrenze von München ein zu bebauendes.
Ich wollte gerade sagen, also wenn der aber jetzt ein Haus baut, dann wäre ja schon blöd, wenn er auf Geld verzichtet, dann braucht er ja eher noch mehr. Vielleicht macht ihn das dann zu dem teuersten von den drei.
Das kann wirklich sehr gut sein.
Man weiß es nicht.
Oder er hat damals in München hat so viel verdient, dass er sagt, das reicht eben auch für...
Kann man zumindest also andersrum gefragt.
Die Legende zu bilden, finde ich wunderschön. Wenn man sagt, ja, bei den Bayern, da muss man 2 Jahre spielen und dann kann man sich Häuser bauen.
Aber als Bepp euch verlassen hat, da hat er ja schon einen sehr hohen Markt, was man zumindest, was kolportiert wurde.
Richtig.
Das heißt, ich glaube, damals wäre Bepp die Antwort gewesen.
Ja, und auch nach einem Jahr in Russland, dann durch den Wechsel in die Türkei, glaube ich nicht, dass sich das elementar geändert hat. Zumal das ein recht finanzstarker Verein ist, der aus dem Ärmel ein paar Jungs verpflichtet hat als Aufsteiger, als Nachrücker, sogar gar nicht mal sportlicher Aufsteiger, sondern als Nachrücker. Von daher würde es mich sehr wundern, wenn sich an der Situation groß was geändert
hat. Okay, weil diese wirtschaftliche Geschichte in der türkischen Liga ist ja auch verheerend. Da sind ja auch mehrere Teams einfach pleite gegangen.
Ja, aber witzigerweise, das Team hat relativ wenig Sorgen, was man hört.
Okay, dann hört man wiederum bei Beşiktaş, dass die Probleme haben, Spieler zu bezahlen. Genau. Ist dann ja auch wieder.
Da sind die auch schon bei uns weg.
Genau.
Ah, diese Personalgeschichten, herrlich. Ja, aber gut, wir konzentrieren uns auf
die... Aber wir wollen ja nicht über Personal
reden. Nee, genau. Wir reden tatsächlich über die Gegenwart. Und da wir ja schon gesehen haben, dass dieser Platz 6 relativ in Stein gemeißelt ist und auf Platz 3 Alba Berlin steht, hast du dich in irgendeiner Form schon mit dem möglichen Playoff-Gegner beschäftigt oder machst du das tatsächlich auch erst dann am kommenden Montag?
Ja gut, jetzt so schrecklich viel Zeit war nicht. Wir haben Samstag gespielt. Berlin hat, glaube ich, Sonntag erst gespielt. Das heißt, ich hätte mir jetzt den gestrigen Tag nehmen können, um mich mit Berlin zu beschäftigen. Mhm. Habe ich in der Tat noch nicht getan. Aber ich teile eure Vermutung, dass es wahrscheinlich auf Berlin hinauslaufen wird. Es gibt Eventualitäten, dass wir auf Platz 7 abrutschen oder auf Platz 5 noch hochrutschen. Es kann theoretisch auch noch mit Berlin was nach oben oder unten passieren. Aber alle Szenarien sind eher unwahrscheinlich. Ja. Und Deswegen kann es durchaus sein, dass ich mich auch diese Woche dann noch ein bisschen intensiver mit Berlin beschäftige. Wobei wir haben zwei herausfordernde Spiele in München und zu Hause gegen Fechter. Die müssen auch vorbereitet sein. Aber wenn die Zeit bleibt, dann wäre es am wahrscheinlichsten, dass ich mich mit Berlin und nicht mit irgendeinem anderen Team beschäftige. Mhm. Das Gute ist, wir haben vor 3 Wochen oder so, weiß nicht genau wann das war, vielleicht 4 Wochen, in Berlin gespielt. Das heißt, ein paar Eindrücke sind noch relativ frisch.
Das ist wahr, weil Berlin aber zuletzt ganz schön geschwächelt hat, also da haben wir ja auch...
Naja.
Also sie haben mit wenig Energie in Bayreuth und mit sehr wenig Energie dann zu Hause gegen die Bayern gespielt. Da war nicht mehr viel im Tank.
Sie haben sehr viele Spiele aktuell, muss man sagen.
Ja, also das Bayreuther Ding gewinnen sie im Normalfall. Hm. Ja, haben meiner Meinung nach ein starkes drittes Viertel überwiegend mit ihrer Bank gespielt. Ja, gegen München haben sie 3 Viertel lang richtig gut gespielt. Zum Schluss ein bisschen weniger geworden, weil sie auch einige Verletzungen haben. Ich gehe davon aus, dass sie bis Playoff-Beginn die wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen müsste, oh, die haben eine Formkrise. Also so würde ich das ganz und gar nicht sehen. Ja. Also nebenher schlägt man nicht Würzburg mit 30 oder was das war.
Ja. Ich habe auch zuletzt mit Coaches gesprochen, eben über dieses Thema Energie. Das heißt also, man hat immer gehört, dass die Berliner gar nicht mehr trainieren. Also in der Phase jetzt, wo sie so viele Spiele hatten und wo sie auf der letzten Rille gelaufen sind, dass sie wirklich nur noch sich getroffen haben, haben ein paar Bälle geworfen und die Regeneration im Vordergrund stand. Andere Trainer sagen mir, das sollte man eigentlich eher nicht machen. Man sollte immer noch versuchen, die Spannung hochzuhalten, weiter trainieren. Man darf nicht in so ein Loch fallen. Wie würdest du mit einer Mannschaft verfahren, wo du merkst, dass der Energielevel am Boden ist?
Also ich bin ein großer Freund davon, weiter zu trainieren. Ich stelle das auch jetzt fest, gerade am Anfang einer Woche, Saison ist schon ziemlich lang, wie belastest du da? Und ich belaste relativ hoch. Einfach weil ich glaube, dass sonst der Fokus abhanden kommt, weil sonst so eine Grundanspannung, eine Grundaggressivität verloren geht. Es ist nämlich extrem schwer, einfach für ein Spiel hochzuschalten. Ich glaube, dass das Spieler und Teams können, aber die müssen es auch ein Stück weit gewohnt sein über den Saisonverlauf. Jetzt irgendwas elementar zu ändern, was ich vorher anders gehandhabt habe, halte ich für gefährlich. Das heißt, wir trainieren, auch wenn ich bei dem einen oder anderen das Gefühl habe, der Energiehaushalt ist jetzt nicht der allerbeste, aber dann würde ich es eher individuell etwas dosieren, dann wechsle ich in einem Training häufiger, dann setze ich einen Spieler im Training etwas häufiger aus oder gebe ihm Pausen, die etwas länger sind, aber dass ich dann jetzt der gesamten Mannschaft sage, ab heute nur noch ein bisschen Freiwürfe trainieren, das halte ich für nicht zielführend.
Das ist genau das, wo ich drauf nochmal hinauskommen will, dass es ja individuell unterschiedlich ist. Ne? Es gibt sicherlich Spieler, die...
Ja, das hat ja auch was mit Alter zu tun. Da können wir jetzt mal über Alter reden. Ja. Es gibt ältere Jungs, die einfach längere Pausen benötigen. Jüngere sind frischer. Gleichzeitig, wer spielt viel, wer spielt wenig. Ja. Aber das mache ich während der Saison auch. Also wenn ich mittwochs Eurocup spiele und samstags Bundesliga habe, dann am nächsten Dienstag schon wieder spiele, dann werden manche Jungs sonntags trainieren und andere werden eben vielleicht wirklich nur mit dem Athletiktrainer ein erweitertes Stretching machen.
Ja, das ist nicht einfach. Und dann auch noch die ganzen Spielzeiten zu verteilen, was ja bei einem so tiefen Kader von 12 Spielern auch nochmal eine Sache ist. Ne? Also musst im Grunde auf alles aufpassen. Spielzeitenverteilung, Energielevel, Regeneration, genau. Spannung halten und so weiter. Das ist mit dem einen schwieriger als mit dem anderen sicherlich. Ja, das heißt, die Mannschaft kommt immer besser rein, beziehungsweise ist auf einem relativ gutem Niveau. Aber du hast gerade schon gesagt, du willst es auch nicht zu hoch hängen. Wo sind jetzt genau noch Stellschrauben, wo du sagst, bis zu den Playoffs müssen wir in der oder in der Hinsicht, kannst ruhig ins Detail gehen und uns mit Fachbegriffen voll hämmern.
Ich hätte nicht so viel Ahnung von dem Sport und
Fachbegriffe. Ja, manche Coaches haben so ein bisschen immer, natürlich will man auch nicht zu viel verraten, das verstehe ich ja auch, aber wo sind so Sachen, glaub, wo man ein bisschen...
offensichtlich, wo wir momentan Stärken haben und wo es phasenweise noch hapert. Also, ich glaube, wir sind dies Jahr insgesamt stärker in der Verteidigung als im Angriff. Wir zwingen unsere Gegner zu den drittmeisten Ballverlusten. Das ist für Ulm überraschend hoher Wert. Und wir generieren da einiges draus mit dieser druckvollen Verteidigung. Wenn es dann Phasen gibt, wo wir schwächeln, dann schwächeln wir eher im Angriff, ja, weil wir da den Ball nicht gut genug bewegen oder weil wir auch nicht geduldig genug sind. Dann gibt es Spiele, wo wir auch nicht gut den Dreier werfen, aber da sehe ich auch jetzt nicht so das unglaubliche Entwicklungspotenzial. Wir werden jetzt nicht jedes Training 2 Stunden Dreier werfen, weil Dreier werfen können wir. Die Frage ist, sind es gute Entscheidungen oder muss man den Ball nochmal ein, zweimal weiterpassen? Muss man sich offenere Würfe erarbeiten? Und das ist eher der Punkt, den ich momentan immer noch kritisiere, wo ich auch ein großes Entwicklungspotenzial sehe. Mhm. Und was dann dazu kommt, ich sage ja, insgesamt sind wir relativ auf einem relativ guten Weg in der Verteidigung. Aber wir haben Phasen, wenn es offensiv nicht läuft, dass wir auch defensiv unsere Stabilität verlieren. Und das ist mit Sicherheit auch was eher so auf mentaler Ebene stattfindet, aber was auch für die Playoffs besser werden muss. Mhm.
Also Nachholbedarf in der Offensive. Jetzt ist John Bryan gerade zum besten Offensivspieler der Liga gewählt worden. Ist das aus
aber wir wollen ja nicht über Bryan.
Nee, aber ist
aber beeindruckend elegante Überleitung.
Wir können ja so fragen, ist die Wahl aus deiner Sicht korrekt? Also ist er der beste Offensivspieler der Liga?
Ich weiß nicht, ob ich für ihn gewählt habe. Ich meine nicht, aber er war dann Zweiter. Bin mir nicht ganz sicher.
Ah, okay. Du hast auf 1
wer ist dein Bester?
Cummings gewählt da wahrscheinlich?
Nee, Cummings habe ich als MVP gewählt, ja, das weiß ich noch. Mhm. Aber wer beste Offensivspieler bei mir geworden ist, bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
Williams? Könnte
auch TJ Bray gewesen sein.
TJ Bray.
Oder Lansdowne. Ah, okay. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich habe kein so gutes Gedächtnis. Aber John ist mit Sicherheit einer der dominanten Offensivspieler, ohne Zweifel. Mhm. Was ich da ganz beeindruckend finde, ist, wie er seine Passqualitäten nochmal weiterentwickelt hat. Also muss er auf der einen Seite auch, weil Teams ihn ja sehr viel doppeln, aber also er hat die meisten Assists in seinem Team, das ist schon außergewöhnlich.
Ja, also ein bisschen auch wie Mahal Basic in Oldenburg.
Ne? Genau, also beide sind ja auch auf eine gewisse Art und Weise ähnliche Spieler. Mhm. Die kannst du im 1 gegen 1 fast nicht stoppen im Low Post. Ja. John hat dann noch einen etwas stabileren Wurf von außen, aber ich finde beide, ich schaue beiden extrem gerne zu, weil sie halt auch wie Guards spielen auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, das stimmt, das von der Spielweise her sicherlich. Aber natürlich, dann kommt das alte Thema der Defense hinzu. Da haben wir auch die gesamte Saison, muss sich auch John Bryan immer wieder die Kritik anhören, dass offensiv das alles super ist, aber dass er defensiv natürlich oftmals das erste Ziel, die erste Zielscheibe vom Gegner ist.
Ja, also zumindest wir können sagen, wir konnten da keinen Profit rausschlagen. Wir haben ihn natürlich auch versucht zu attackieren. Er hat das in meinen Augen aber ziemlich gut gemacht. Ja. Auch unterschiedlich im Pick'n'Roll agiert. Er hat teilweise den Aufbauspieler unter Druck gesetzt. Teilweise ist er extrem stark abgesunken und dich quasi eingeladen, den Mitteldistanzwurf zu treffen. Klar, ich glaube nicht, dass John der beste Verteidiger ist, aber ich glaube, er ist immer noch ein sehr smarter Verteidiger und dass er lateral nicht der flotteste ist, wird sich auch nicht mehr ändern, aber er macht einiges daraus. Mhm.
Ja, er gibt dem Gegner diesen Mitteldistanzwurf, den irgendwie keiner mehr werfen will. Ne? Ich habe neulich Anadolu Efes... Das
ist aber auch der Wurf, der die niedrigste Trefferquote hat, ja, und dann zählt es halt auch leider nur 2 Punkte, wenn ich schon aus einer Distanz werfe. Ja, dann möchte ich eigentlich gerne 3 Punkte
haben. Ja. Ich habe neulich das Spiel Anadolu gegen Barcelona, Spiel 5, kommentiert. Da hat FS 39 Dreier geworfen in diesem Spiel.
Ich fand das mehr als beeindruckend. Die haben mehr Dreier getroffen als Zweier.
Ja. Ist das so ein bisschen, wir haben auch in diesem Podcast schon so ein bisschen immer über die Zukunft oder über die Gegenwart auch des modernen Basketballs gesprochen. Ist das aus deiner Sicht etwas, was sich noch mehr verstärken wird, dass also noch mehr auf Dreier und Layups gegangen wird und diese Mitteldistanzwürfe, diese nicht so effizienten, immer weniger werden?
Müssen wir differenzieren, müssen gucken, wo Basketball gespielt wird. In der NBA mit Sicherheit ja, da würde ich das 1:1 unterstützen. Mhm. Da du in Europa oder in Fieber-Basketball mit anderen Regeln agierst, mit einem kleineren Feld agierst und dadurch auch den Korb etwas besser verteidigen kannst, wird der Mitteldistanz immer eine größere Rolle spielen als in der NBA. Trotzdem glaube ich, dass das zeigt ja auch der Trend der letzten 15 Jahre, dass du große Spieler hast, die den Dreier werfen, dass dieser Mitteldistanzwurf ja nicht mehr ganz so bedeutend ist, aber das liegt ja auch in der Natur der Dinge, weil der andere Wurf zählt einfach einen Punkt mehr.
Ja, klar.
Und er ist von der Trefferquote einfach nicht geringer.
Mhm. Ich habe eine ganz interessante Idee gelesen bei ESPN neulich. Da hat ein Redakteur vorgeschlagen, dass die jeweilige Heimmannschaft, also dass die Drei-Punkte-Linie, die Entfernung der Drei-Punkte-Linie variiert werden soll. Dass die Heimmannschaft bestimmen kann, wie weit die Dreierlinie in ihrer Halle vom Korb entfernt ist. Wie findest du denn die Idee? Weil es gibt ja auch beim Baseball zum Beispiel unterschiedlich große Stadien. Und da Yankee Stadium, da musst du eher mit den Rechtshändern und ich glaube im Fenway Park, da profitieren die Linkshänder.
Warum solltest du denn weiter nach hinten gehen in deiner Heimhalle?
Sagen wir mal, du hast Steph Curry und Klay Thompson, dann machst du die Linie auf 7,48 Meter.
So, das, ja. Ja, aber gleichzeitig triffst du dann auch keinen. Ja, also ja. Ich weiß nicht. Ich denke mal über die Praktikabilität nachher. Mhm. Ja. Was ist mit dem Nachwuchsbasketball? Machst du da auch? Ab welcher Liga machst du es nicht? Ab der Regionalliga oder wie? Also ich kann mich spontan nicht allzu sehr mit dieser Idee anfreunden.
Okay. Thema Nachwuchsspieler, auch ein spannendes. Es gab ja die PK, als ihr bekannt gegeben habt, dass du eben wechselst auf den Sportdirektorposten. Und da wurde auch das Top-Development-Programm vorgestellt, wo es ja auch um den Nachwuchs geht im weitesten Sinne. Kannst du das nochmal ein bisschen näher einordnen? Weil es klang ja auch so ein bisschen, also wir auch eine Art Spieleragentur sein werdet ab nächster Saison.
Ja, das wird sich entwickeln. Ich schließe das nicht aus. Wir werden wahrscheinlich klassische Aufgaben, die eine Agentur übernimmt, auch übernehmen.
Aber
in erster Linie geht es darum, Spieler zu entwickeln. Das wollen wir hier erreichen. Da haben wir schon gute Voraussetzungen. Die werden sich noch verbessern, wenn der Campus steht. Und dann müssen wir einfach überlegen, welche Dienstleistungen können wir einem Spieler bieten? Macht es Sinn, Dienstleistungen nur dann anzubieten, wenn er bei uns unter Vertrag ist? Oder macht es auch Sinn, dann für den Spieler Dienstleistungen anzubieten, wenn er vielleicht nicht mehr bei Ratiopharm Ulm unter Vertrag ist? Und wir glauben, das könnte Sinn machen. Das müssen wir jetzt einfach herausfinden, ob es da einen Markt für gibt, ob es Spieler daran interessiert sind.
Ja. Ja,
ich glaube ja. Wir werden es einfach sehen. Also es kann aber durchaus in die Richtung gehen.
Extrem spannend auf jeden Fall. Es fiel ja auch der Treviso-Vergleich auf der PK. Also das generell, es ist ja ein, so wie du sagst, es gibt ja nichts Vergleichbares. Ich überlege die ganze Zeit, Kaunas hat sowas auch nicht, oder? Weil das fällt mir noch ein in die Richtung. Die machen sehr viel mit Nachwuchs. Die trainieren da wahrscheinlich auch weiterhin, auch wenn sie weggehen.
Ja, es ist aber relativ selten, Kaunas jetzt Spieler aus ganz Europa verpflichtet.
Das stimmt, weiß, die haben so einen großen Pool. Geholt,
ja, stimmt. Aber am ehesten, vor ein paar Jahren war es Gran Canaria. Ich glaube, Real Madrid, Barcelona machen das immer noch in einem relativ großen Stil. Mega B-Max macht's. Aber es gibt nicht so viele Standorte, die jetzt nicht auf die Nationalität schauen, sondern sagen, wir wollen die besten Nachwuchsspieler ausbilden und sie zu den besten Seniorenspieler machen.
Und es gibt vor allem niemanden, der jetzt, außer B-Max vielleicht, die sind doch alle bei einer Agentur auch.
Die sind alle.
Ja, genau. Ja, okay, dann kann man das wahrscheinlich am ehesten vergleichen. Also ich finde den Ansatz unheimlich.
Ja, wobei, also wir werden mit Sicherheit Spieler holen, die bei anderen Agenten unter Vertrag sind. Und dann werden wir jetzt nicht diesen Spieler versuchen zu rekrutieren, sondern wir werden möglicherweise Kooperationen mit anderen Agenturen eingehen oder einfach nur Dienstleistungen einzeln anbieten. Aber ich glaube einfach, dass es Sinn macht für einen Spieler, wenn er bei einem Verein, wo er sich entwickelt hat, auch über diese Vereinszugehörigkeit hinaus Dienstleistungen bekommt. Ja, und sei es nur ein Sommerprogramm.
Ja, sehr, sehr spannend.
Sowas macht doch Pete Strobel, euer Co-Trainer, auch in den USA, oder? Der hat doch auch so eine Art Schule da.
Der hat eine Firma, die nennt sich The Scoring Factory. Und unter anderem sind die auch darauf spezialisiert, Spieler im Sommer fit zu bekommen oder weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, der macht das auch.
Ja. Also auf jeden Fall ein sehr gesamtheitlicher Ansatz. Das finde ich extrem spannend. Also da
genau. Und da glaube ich schon, dass es das in der Form bislang noch nicht gegeben hat. Und wenn wir es gut machen, dann glaube ich, werden wir auch wirklich eine Nische besetzen, die dazu beiträgt, dass Spieler sich gut entwickeln.
Das heißt, der Best Case wäre, ein Spieler beginnt im Nachwuchs bei euch, ganz egal, wo er herkommt, aber wahrscheinlich dann auch viele, viele homegrown deutsche Spieler, bleibt bei euch, schafft es bis ins BBL-Team, wechselt vielleicht zu Real Madrid, bleibt aber quasi ein Top-Development-Spieler, weil er vielleicht sogar bei eurer Agentur unterzeichnet.
Also dieses Szenario finden wir zumindest nicht uncharmant.
Ja, absolut, ja, ja.
Ich kann nicht sagen, ob es so kommen wird.
Ja,
aber
ja.
Ich halte es für durchaus denkbar. Ja, und ich halte es dann auch trotzdem für durchaus denkbar, dass dieser Spieler trotzdem bei seinem eigentlichen Agenten unter Vertrag ist. Das widerspricht sich jetzt nicht
zwangsläufig. Ja, okay. Okay.
Ja, das ist so ein bisschen immer dieses Thema ja auch, das haben wir in der Vergangenheit immer wieder auch Coaches angesprochen, dass man die Spieler hier ausbildet, dann gehen die in die NBA und man bekommt so überhaupt keine Gegenleistung. Ne? Also so ein Theis ist in Bamberg groß geworden, schwupp geht er nach Boston und Bamberg.
Stopp.
In Ulm groß geworden, um sich in Bamberg also nochmal weiterzuentwickeln.
In Braunschweig groß geworden.
Der hat in Braunschweig seine ersten Basketballschritte gemacht. Er hat meiner Meinung nach den Schritt zu einem wirklich herausragenden Bundesligaspieler in Ulm gemacht.
Korrekt.
Und hat sich dann auf Euroleague-Niveau in Bamberg weiterentwickelt und für die NBA qualifiziert. Aber einen wirklich großen Schritt hat er in meinen Augen in Ulm gemacht, worauf wir auch stolz sind. Ja, und
eigentlich ein super Beispiel.
Werden wir mit Sicherheit auch aktiv vermarkten und Menschen zeigen. Guck mal, in Ulm, klar, wir hätten auch gerne einen Titel gewonnen, haben wir nicht, aber dafür hat sich ein Daniel Theis super entwickelt. Ja. Dafür hat sich ein Per Günther, ein Robin Benzing super entwickelt. Das ist das, was wir bieten. Ja. Und klar, kann das Bayern München bieten? Möglicherweise auch, nur die stehen unter einem ganz anderen Druck, Titel gewinnen zu müssen. Unter diesem Druck stehen wir nicht.
Und sie haben keine Academy, in der, also dieser Neubau, ich war jetzt gerade vorher noch auf der Website, da gibt es eine Webcam, also es tut sich ja was. Das ist ja auch sowas, was eigentlich Fußball-Bundesligisten bauen müssen, mittlerweile ja sogar mit den Nachwuchszentren.
Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass es sehr viele Vereine in Deutschland gibt, die auch eine hervorragende Jugendarbeit machen. Und Bayern München ist da mit Sicherheit extrem engagiert. Frankfurt ist engagiert, Berlin, Bamberg, Ludwigsburg, Oldenburg. Also da gibt es ja schon einige wirklich gute Teams. Ja,
infrastrukturell ist es schon ein neues Level.
Zu uns kommen muss, ja. Aber wir versuchen einfach ein tolles Angebot an junge Spieler zu geben.
Ja. Und dann werden sie sich entwickeln und gehen zu besseren Teams. Ihr verdient auch noch daran. Und wenn es dann bei denen nicht mehr läuft, kommen sie zurück wie im nächsten Jahr. Chris Bepp, Robin Benson und John Bright. Und dann schließt sich der Kreis.
Dann schließt sich der Kreis.
Daniel Theis übrigens auch vertragslos bald.
Nehmen wir den gerade dazu.
Alles klar, Thorsten. Ich sage ganz lieben Dank. Wir sehen uns bei den beiden Spielen, die jetzt noch auf dem Programm stehen in der regulären Saison. Vielen Dank für deine Zeit. Träum mal Schönes und.
Jetzt stellt er noch die eine Frage.
Habt ihr schon einen neuen Trainer?
Nein.
Ach so, die andere Frage. Genau. Die Traumfrage ist, genau, der neue Sportdirektor ab 1. Juli heißt Thorsten Leibenaert und die Frage wäre gewesen, wer ist zukünftig in der Lage, diesen Sportdirektor zu entlassen?
Thomas Doll, Andreas Oettel.
Die beiden Geschäftsführer, okay.
Richtig.
Mit Mehrheit sozusagen. Beide müssen dafür sein. Ein Unentschieden gibt es da nicht.
So wie bislang ja auch.
Gibt es beim Basketball nicht, genau. Alles klar, Thorsten, lieben Dank.
Dankeschön.
Und
danke auch.
Gute Zeit.
Gleichfalls. Ciao. Ciao.
Okay, das hat mich jetzt dann doch einfach sehr interessiert, weil ich habe diese Pressekonferenz wirklich in voller Länge verfolgt.
Du wärst gerne Spieleragent.
Nein, Spieleragent wäre ich.
Also doch. Dies ist eine offizielle Bewerbung von Alexander Dechant zum Spieleragenten bei der Orange
Academy. Das hast du dir jetzt gedacht? Nee, ich finde das einfach spannend, weil es nichts Vergleichbares gibt, meiner Meinung nach. Also wenn sie diese Infrastruktur haben, diese bauliche, dass du halt so viel Trainingsfläche hast, dass du immer trainieren kannst, dass du immer Fitness machen kannst, dass du Schulen hast, was auch immer. Ja.
Vorbei, lieber Dirk Werner, ist die am Ende 21. einbeinige Pein. Ab jetzt darfst du frönen der Pizza und dem Wein. Doch wahrscheinlich wirst du erstmal liegen am sandigen Strände, während alle Basketballfans an dich denken, du Legende, schreibt Lars Schupp. Wir müssen zur Abstimmung kommen. Wer gewinnt? Haben wir alle vorgelesen, die uns hier in den Endkampf... Oh, da gibt es noch ein ganz langes, habe ich hier gesehen. Oh, das ist neu. Von Nico Kalitzki.
Warte mal.
Willst du es vorlesen?
Wir können uns auch abwechseln.
Okay.
Okay. Ich beginne. Dirk Nowitzki war mal klein, da lernte er schon den Flamingo auf einem Bein.
Seine Karriere begann in Würzburg, jedoch war er nie ein Schurk.
1999 ging es nach Übersee, zog vorher aber sein Würzburger Resümee.
Es zog ihn nach Dallas zu den Mavericks, dort lernte er viele neue Tricks.
2011 ging es in die Finals, vor Aufregung bekam er schnell einen dicken Hals. Finals, achso, 2011 ging es in die Finals, vor Aufregung bekam er schnell einen dicken Hals.
Sein Gegner hieß LeBron James, Nowitzki spielte besser als bei den Olympic Games.
Anschließend steckte er sich den Ring an den Finger, denn die Mavs waren die Bezwinger.
2019 beendete er seine Karriere, so überwindet er seine gesunde Konsumbarriere.
Dirk Nowitzki, du bist ein Idol, bleibst immer ein Basketball-Symbol.
Oh, da. Also, Nico, Respekt. Mhm. Ja, wir haben nur ein Buch zu verlosen. Das ist schwierig. Ich weiß es nicht. Lukas Lösch, den Stieg.
Den finde ich auch gut.
Der ist wirklich nicht schlecht. Nico, jetzt zum Schluss hier,
schöne Länge.
8, 9, 2 Zeilen.
Ich fand ja auch noch das gut mit dem...
Ich habe noch eins. Es geht um die Verlosung von einem guten Buch. Doch Gewinnspiele sind für Alex ein rotes Tuch. Denn wenn wir etwas Falsches fragen, wird ganz Deutschland uns verklagen. Drum, wenn der Körni eine Frage formuliert, der Alex gleich die Antwort moderiert. Da war der Körni mächtig sauer. Alex, du bist doch der größte Bauer. Doch die Lösung ist schon da, gewinnen soll der größte Dichterstar. Das Thema tut auch schon bestehen und Nowitzki soll sich's drehen. Der Nowitzki jeden Wurf fast trifft. Das können die Poeten nicht. Dafür haben die Reimer und die Dichter im Vergleich zum Nowitzki die schöneren Gesichter. Das ist er, glaube ich, oder? Ich würde sagen...
Also der war wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte den schon gesehen.
Ja?
Gott, ja. Hm.
Martin Pehle.
Ja.
Ich glaube, der ist es.
Ja, ich glaube, da ist es auch. Ich hatte noch einen, ja, aber doch, jetzt wollte ich es nochmal laut von dir vorgelesen bekommen. Okay, Martin.
Martin Pehle gewinnt, aber wir sagen natürlich an alle ganz lieben Dank.
Ja, das war wirklich
magical.
Das hat viel Spaß gemacht und das machen wir irgendwann nochmal. Also, das Buch ist jedenfalls schon da. Wir werden Martin Pehle kontaktieren, damit wir auch noch wissen.
Ich dachte schon, du redest schon wieder in Reimsprache, als ob du jetzt ein Freestyle-Poem
vorträgst. Ja, soweit ist es noch nicht. Ja? Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem Podcast für heute. Es ist der
Was haben wir alles vergessen?
Vorletzte Podcast der regulären Saison. Nächste Woche machen wir dann die Playoff-Preview.
Machen wir das?
Oder?
Cool. Ja, klar. Leute wollen auch, beziehungsweise Würzburg hat uns angeregt, wir sollen Olli Kahn in den Podcast einladen.
Warum?
Weil er...
Typico Sportwetten.
Ja gut, da könnt ihr euch unterhalten. Olli Kahn hat uns Glückwünsche geschickt für den Gewinn des... Was war der Preis? Der Preis, Deutscher Sportjournalistenpreis für beste Bewegtbildsendung. Da hat er Videogrüße geschickt, die hat die BBL gepostet und... Die Leute wollen, dass wir austesten, wie viel Basketball er wirklich schaut. Ich glaube, ich kenne die Antwort. Sie lautet...
Gut, dann war es an dieser Stelle. Nicht vergessen, Doppelspieltag in der Easy Credit BBL. Freitag und Sonntag, alle Spiele zur gleichen Uhrzeit, wenn ich das richtig überrissen habe.
Kann das Freitag sein? Auch?
Ist es so? Ja,
ich
habe wieder Mist erzählt. Aber ich jedenfalls nicht.
Warte, kommt das ist
jetzt. Und dann steht auch fest, wer absteigt und wer genau in die Playoffs kommt. Unter der Woche sind noch Nachholspiele.
Genau, dann gibt es auch die Auflösung unseres Gewinnspieles.
Am kommenden Dienstag.
Mhm.
Bis dahin.
Also Freitag sind es die. Nein, auch am Freitag unterschiedliche Uhrzeiten.
Okay, ja. Aber Freitag und Sonntag.
Freitag und Sonntag. Ich grüße an der Stelle erneut alle BBL-Schiedsrichter.
Glückwunsch an Anne Panther. Sie darf beim Final Four in
Vitoria pfeifen. Ja, mit Lotti auch.
Mit Lotti auch. Glückwunsch auch an Lotti.
Natürlich.
Gute Zeit, bis nächstes Mal.
We treat people here with complete respect. This is Germany.